Ich habe es aber gerade kurz noch nicht verstanden. Auf welchem Event bist du am Sonntag?
Also für alle, die es genau wissen wollen und die mich auch mal live treffen möchten, habt ihr schon mal was vom Ugly Skiing Day gehört? Der ist in Innsbruck.
Achso, du hättest gar nicht die Ortschaft sagen müssen, aber gut.
Ja, also ich denke mal, es wird nur einen geben. Wie viele Ugly Skiing Days gibt es?
Da kann man also Denise treffen.
Ja.
Ugly Skiing oder wie ich sage Skiing, was ziehst du an?
Ich habe so einen schicken 80er-Jahre-Fleece.
Ah.
Also den ziehe ich halt normal an. Nichts mit ugly. Aber ich glaube, es passt trotzdem zur Gelegenheit. Manche würden den vielleicht ugly finden.
Ich kann ansonsten noch alternativ jedes einzelne Outfit von Edith Stielfest empfehlen.
Warum musste ich gerade dran denken, als du den Satz angefangen hast zu sagen, als hätten wir Telepathie?
Unglaublich.
Unglaublich.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Ja, herzlich willkommen zurück bei dieser neuen Folge von Fernsehen für alle. Schön, dass ihr wieder da seid. Folge 312 und ja, das große Finale von Promis unter Palme 2026. Und ja, im Final-Outfit, auch im Abendkleid, bin ich. Und
ja, ja.
Im schönen Smoking ist Denise. Hallo.
Genau, hallo.
Ja, willkommen zurück, auch an dich. Und ja, Finale, vielleicht auch eine Gelegenheit zurückzuschauen auf dieses Format. Das erste jetzt, was wir in dieser Folgebesprechung besprochen haben, was nicht das Sommerhaus der Stars ist. Deswegen, mal schauen, wie wir dann vielleicht auch im Verlauf der Folge auch ein bisschen zurückschauen auf alles das. Aber es waren zwei ereignisreiche Folgen und ich habe es dir gerade schon gesagt, ich dachte schon, okay, zum Finale werden die Folgen bestimmt ein bisschen kürzer werden, weil es ist ja dann nur noch wahrscheinlich so das Endspiel und so, da kann ja nicht mehr viel kommen. Ja, falsch gedacht, da kamen die längsten Folgen dieser verdammten Staffel. Warum waren die so scheiße lang? Was soll das?
Hast du dich nicht gefreut?
Auf gar keinen Fall.
Okay.
Nee. Mir war absolut klar, mir ja, war echt bitte. Klar, was passieren wird. Mir war echt klar, was passieren wird.
Echt?
Ich wusste, dass diese Scheiße.
Du hast das alles erwartet.
Ja, diese Kacke mit den Lebenslinien nachzeichnen und so weiter. Das machen die immer. Das macht diese Produktionsfirma immer bei Promi Big Brother und
mit
immer ist es scheiße.
Mit den Lebenslinien haben wir das gleiche Finale geschaut?
Ja, in der vorletzten Folge war noch das mit diesen, wo sie ihr Leben so nachzeichnen mussten quasi.
Oh mein Gott, es ist so
übelst
viel passiert.
Scheiße.
Wir haben so eine Reise vor uns. Das hatte ich schon fast vergessen, aber stimmt, das war Folge 7.
Ich glaube aber, dass unsere Besprechung die kürzeste sein wird. Weil es gibt doch gar nicht so viel zu besprechen, oder? Also ich gebe
ja,
doch nur viel,
drauf an.
Viel zu erzählen, aber also viel zu viel, viel Strecke zurückgelegt worden. Es sind viele einzelne Dinge passiert, aber wenig, worüber man so richtig sprechen muss, oder?
Hm. Ja, das weiß
aber
ich jetzt auch nicht.
Schauen wir mal, ne? Ja. Gut, dann legen wir mal los, chronologisch mit Folge 7. Die Lara will, dass Gina nicht immer das Klopapier ins Klo stopft. So.
Oh mein Gott, es ist unglaublich, dass so diese Folgenbesprechung anfängt. Es sind immer auch die absolut cringesten Erlebnisse direkt am Anfang. Also alle, die einfach nur mal kurz in den Podcast reinhören und den so neu entdecken und denken, was ist denn hier los? Damit die auch direkt am Anfang direkt abschalten, weil sie denken, was ist das denn? Worüber reden
die? Aber es
die?
Ist halt nun mal das Erste. Es hat
ja,
immer das
ich weiß,
Erste.
Wir können ja nichts dafür.
Nee.
So war es jetzt nicht gemeint.
Wir könnten auch alternativ über diese Dinner-Outfits sprechen, die sie fürs Kapitänsspiel anziehen müssen. Das Spiel Promilleleiter. Ne, als die dann so Dinner-Outfits quasi wie bei Dinner for One quasi anziehen müssen.
Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Wirklich. Hatten die so Smokings oder so an?
Ja.
Ey, das ist mir wirklich an mir vorbeigegangen. Ich habe
ja nur,
meine erste Notiz ist, dass ich aufgeschrieben habe, dass Franzi und Gina sich über den Champagner in luftiger Höhe freuen.
Ah ja, gut, das ist ja
den
schon im Spiel
ja,
dann.
Am Ende der Leiter, genau.
Dann hast du diese KI-Szene von
nee,
Kevin
davor.
Also auch nicht aufgeschrieben.
Doch, das habe ich aufgeschrieben und zwar wollte ich dich darauf hinweisen, oder gab es sie jetzt zweimal mit Kevin
nee,
als Hulk?
Da
weil
ist
das hattest du letzte
Fehler.
Folge. Dir
Skandal ist passiert, ja.
Es ist dir ein Fehler unterlaufen. Du hast nämlich über Folge 7 schon letztes Mal geredet und das ist wirklich ein Skandal. Da wollte ich dich ganz kurz darauf hinweisen. Also der cringe, KI-generierte Hulk Kevin. Jetzt wissen wir auch, wie sie diese hochwertigen, von mir hochgepriesenen Animationen machen. Diese Staffel ist wahrscheinlich alles irgendwie KI-generiert.
Ja, cringe. das war ja klar. Also das war mir zumindest klar mit, dass das nicht von den Leuten passiert, die diese absolut cringe Musikauswahl jedes Mal zusammenstellen. Dass die Leute nicht kreativ genug sind, um das hier zu machen. Das war mir klar. Okay. Aber gut, es sieht auch, also für mich, ich finde das scheiße. Ich finde das scheiße mit diesen KI-Sequenzen.
Ja, also ich denke immer noch über den KI-generierten Martin-Ausschnitt nach und frage mich, wieso der da reingeschnitten wurde. Ich will einfach antworten.
Ja.
Ich möchte eine Stellungnahme.
Ja, ich möchte vor allem eine Stellungnahme vom KI, vom Sat.1 Ethikrat, warum der das freigegeben hat. Also warum,
ja.
Was sagen da DesignerInnen dazu, dass da hier einfach drauf zurückgegriffen wird, dass hier einfach mal so ein Dödel hier irgendwas in KI eingibt und das wird dann hier die Folge
Denkst gepackt. Du? Also ich denke mal schon, dass das Designer gemacht haben. Das fände ich ansonsten noch
sehr. Ja, die haben das gepromptet,
oder was? Das ist ja auch immer, ich hatte es da jetzt erst mit einer Freundin letztens drüber, die Designerin ist und die erzählt hat, sie arbeitet irgendwo, ist ja jetzt auch egal, wo, ich nenne keinen Namen von irgendwas. Und
Innsbruck.
Die, genau. Also die macht so Freelance-Arbeiten für so ein Unternehmen und das will sich manchmal so ein bisschen Kohle sparen. Und dann macht so der Chef selber so ein, also haut in so eine KI rein, erstelle eine Grafik mit dem und dem Text. Und es sieht halt immer absolut daneben aus. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Fehlinterpretation, was es bedeutet, oh, KI zum Beispiel ersetzt Designer oder sowas. Also man muss es ja trotzdem noch bedienen. Man braucht ja trotzdem irgendwie noch, ich sag mal, eine Vision, ein Gespür für Ästhetik oder irgendwie das Wissen, wie man irgendwelche Guidelines umsetzt oder irgendwas überhaupt umsetzt, wie man sowas auch promptet und so. Und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass es einfach so der Praktikant, also ich meine, der Praktikant maybe, I don't know, aber so irgendjemand, der so gar nichts damit zu tun hat, gemacht hat, das glaube ich jetzt nicht. Also ich fand schon, dass es jetzt nicht schlecht aussah, aber es ist halt trotzdem ein bisschen cringe gewesen.
Ja, darauf können wir uns einigen. Naja, das Spiel Promilleleiter. Ne? Es ging darum, dass man auf so eine Leiter hochkraxelt und dann da oben Wasser in seinen, also in sein Sektglas füllt, was aber auf dem Kopf platziert ist. Und ja, alle machen es eigentlich ganz gut.
Ja, würde ich auch sagen. Edith hat ja famously Höhenangst. Als ich das Spiel gesehen habe, musste ich da schon dran denken. Oder ich weiß gar nicht, ist es bekannt aus, also an, wo war das denn? War das Promi? Sommerhaus der Stars, wo Edith und Erik waren. Und da hat man halt einige Dinge schon über sie erfahren. Also, dass sie Höhenangst hat und dass sie Dyskalkulie hat, zum Beispiel. Und deshalb weiß man so ein bisschen, welche Spiele ihr auch nicht liegen. Kevin ist schon, also, ich glaube, das ist dann gegen Ende, wo das sicher, also wo das dann rauskommt. Aber Kevin ist auf jeden Fall siegessicher. Auch Maurice denkt sich, oh mein Gott, eigentlich kaum zu toppen, die Leistung, die ich hier erbracht habe. Die Frauen hingegen alle eher zweifeln. Dilara hatte auch Höhenangst, denken sich alle, habe ich das so gut gemacht?
Ja, Dilara hat es ja auch kaum gemacht, muss man sagen. Oder? Also die hat es ja kaum das Spiel angefangen, oder?
Wobei, wer war denn auf dem letzten Platz? Weißt du das noch?
Dilara, glaube ich.
Ah ja. Waren es da noch 6 zu dem Zeitpunkt? 6 Leute?
Ja, ich glaube 5, oder?
Nee, weil Kevin. Nee, Kevin, Maurice, Dilara, Franzi, Edith, ja. Maurice Gina. Dabei. Genau. Ja, okay, dann kann sein, dass Dilara auf dem letzten Platz war. Wenn wir jetzt schon drüber sprechen, Kevin wird nämlich Fünfter. Fand ich nämlich sehr lustig. Er geht aus diesem Spiel raus. Er ist so, oh mein Gott, mich kann niemand geschlagen haben. Der war sich so siegessicher, wie gesagt. Und dann ist er einfach auf Platz 5. Fand ich sehr, sehr funny. Und iconically gewinnen Gina, Lisa und Edith beide dieses Kapitänsspiel, wenn ich mich richtig
erinnere. Da hast du dich gefreut, ne?
Da habe ich mich extrem gefreut.
Für die Underdogs.
Die Underdogs sind ganz oben. Und vor allem ich war stolz auf Edith, weil, wie gesagt, die ja einfach so Höhenangst hatte. Und dann hat sie einfach das mit so einem Abstand gewonnen. Das war ja wirklich unglaublich. Die ist halt schon auch eine Maschine, wenn es um sowas geht, ne? Sehr, sehr sportlich, die Frau.
Ja, also da muss ich, glaube ich, ein Statement machen, weil das, also zwei Leute hier geschrieben haben, und das ist die überwiegende Mehrheit, die mich da wirklich absolut nicht verstehen kann. Also die wirklich kommentiert haben, wie kann man, also ich bin da voll bei Denise, wie kann Dennis nur sowas denken? Wie kann dieser Typ so frech sein und sowas hier in die Öffentlichkeit rausschreien, dass Gina und Edith sowas wie die, also dass sie nicht die Underdogs seien, das habe ich hier behauptet, ja. Sondern dass sie die Sportskanonen sind, sage ich jetzt mal. Und dass Maurice und die Lara im Gegensatz dazu quasi die Underdogs sind. Und da muss sie natürlich zurückrudern. Also jetzt bin ich geschlagen. Also da kann ich nicht viel entgegnen. Ich muss mich da getäuscht haben, offensichtlich.
Ist schon in Ordnung. Jeder macht mal Fehler. Ich offensichtlich nicht. Aber du halt. Du bist ja auch nur ein Mensch.
Ja, nur ein Mann.
Ich verzeihe dir auf jeden Fall.
Ja.
Danke für das Statement. Und danke auch, Leute, für euren Rückhalt. Genau, aber wo waren wir stehen geblieben? Also, die Underdogs haben gewonnen.
Zasterband.
Aber wir haben, weißt du, was wir übersprungen haben, das kam nämlich eigentlich so dazwischen und ist schon auch ein wichtiger Punkt in dieser Folge, dass die Lara ja so verarztet wird. Also es kam ja letztes Mal diese Vorschau, dass die Lara dann so echt einige Sekunden oder Minuten komplett wegsackt. Also der Kontext ist nicht so ganz klar. Irgendwie wird sie verarztet und irgendwie ist sie vielleicht von dem Spiel schwindelig oder davon, dass halt ihre Knie bluten und sie da verarztet wird. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht sie Knockout und kündigt es sogar an. Ich glaube, sie sagt, ich gehe blau. Und dann ist sie so weg. Und es ist echt krass, weil Kevin und Gina sind halt beide dabei. Und die bleiben sowas von ruhig und kümmern sich echt richtig gut. Vor allem Kevin, der anscheinend irgendwie auch eine Sanitäterausbildung hat. Oder sowas in der Art.
Beim Bund, ja.
Ja, genau. Und die Lara bleibt natürlich drin. Eric kommt nicht zurück, wie ich ja gehofft hatte, ganz kurz, dass die Underdogs wieder vereint sind. Das wäre so ein krasser Plot-Twist gewesen.
Das wäre so toll gewesen, alles wenn verändert. Eric wieder zurückgekehrt wäre. Oh mein Gott.
Ja, wenn so viele ich Leute...
Ich hätte so gefeiert.
Wenn so viele Leute aus medizinischen Gründen ausgeschieden wären. Also das wäre doch krass gewesen, oder? Wenn das jetzt nochmal passiert wäre.
Ja.
Ja.
Also das es war ja so, dass...
Eigentlich auch für die Underdogs... Also sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du kannst es gleich auch gerne noch sagen, aber das kannst du vielleicht ja noch mit einfließen lassen. Bist du denn jetzt auch für die Underdogs?
Ich bin für alle, die mir die Fernsehen für alle Zuhörerinnen sagen quasi. Für die bin ich dann.
Okay. Ja,
also ich lasse mich da total überzeugen.
Okay.
Okay. Na gut. Ja, ich wollte nur noch ganz kurz, also die Lara hatte ja so offene Knie. Ja, also die war ja an den Knien solidiert. Genau. Da hat sie gemeint, sie eitert da am Knie oder irgendwie so. Da kommt das Eiter raus. Und da, ich weiß gar nicht, woher kam denn diese Verletzung? Kam die vom Spiel oder was? Also war die jetzt frisch gerade?
Ich habe es auch nicht ganz gecheckt. Also sie hatte das an beiden Knien. Sie hatte das ja auch bis ins Finale dann rein, dass sie da so verarztet war. Ich weiß es nicht. Weil eigentlich ging es bei dem Spiel zumindest ja auch gar nicht. Also es ging ja gar nicht auf die Knie.
Das ja, ich habe es auch nicht
verstanden.
Vielleicht
ist sie irgendwie hingefallen oder darunter gefallen oder es war vielleicht eine Verletzung von früher. I don't know.
Ja, aber sie waren ja offen, ne? Das war ja, hat ja geeitert oder, also, naja, auf jeden Fall fand ich halt, ich fand krass irgendwie an der Szene, dass Sat.1, also beziehungsweise die Produktionsfirma da so draufschneidet auf die, also so wirklich so hinzoomt an die Laras Gesicht, dass er so, wegsackt dann und auch so, dass man so ein bisschen so diese offenen Augen sieht, ne, diese weißen Augen und so. Das fand ich irgendwie, die fragt mich, ob man da wirklich, ob man sie gefragt hat, also ob das okay ist, das zu zeigen, weil irgendwie das wirkte fast, also das macht irgendwie doch keine Sendung, dass sie in solchen Momenten da so nah, ich sag, noch nicht mal so, dass sie es nur gezeigt hätten, sie hatten ja sogar dann näher hingezoomt dann. Und das fand ich nur so, was ist denn hier los? So, warum? Also das ist ja jetzt gerade auch gar, also ich verstehe, dass sie erzählen wollten, dass Kevin quasi hier sozusagen hilft, einfach nur, weil es später ja auch eine Relevanz hat, das Ganze, aber da musst du ja nicht so aufs Gesicht dann gehen, keine Ahnung, ich fand es irgendwie ein bisschen too much.
Aber ich würde sagen, dass diese Produktionsfirma schon echt einige moralisch verwerfliche Entscheidungen, auch allein in diesen weiteren beiden Folgen, also trifft.
Ja.
Hatten wir es ja auch schon ein paar Mal drüber. Allein wie das Casting gelaufen ist und so. Und was mich auch, also während ich das geschaut habe, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendjemand da dazugeht. Aber Kevin und Gina sind ja wirklich alleine damit gelassen worden, auch sich dann da zu kümmern. Also ich meine, vielleicht war der Arzt jetzt auch nicht direkt hinter der Kamera mit dabei, so auf die Art, sondern musste irgendwie erst gerufen werden und dann...
Und sie haben auch nicht gerufen, also zumindest nicht das, was man gesehen hat, ne? Also,
ja, ja.
Ja.
Genau.
Naja.
Ich glaube, es kam dann schon die Durchsage, dass sie nochmal durchgecheckt wurde von einem Arzt, aber trotzdem.
Genau, danach auf jeden Fall, aber ich glaube einfach, es ist ja nicht so, dass da permanent jede einzelne Kamera die ganze Zeit reviewed wird und dann auch noch auf Augen so gesehen, also geschaut wird. Also wenn man die Szene so aus der Ferne sieht, dann sieht man sie ja nur da liegen. Und also wenn die dann halt nicht schreien, also das wird ihnen sicherlich gesagt worden sein, dass sie dann halt sich melden müssen und dann kommt jemand sehr schnell, aber ich glaube,
du meinst so eigenverantwortlich. Kevin und Gina, dass sie nicht geschrien haben. Also es wirkte schon so, als ob Kevin das unter Kontrolle
hat. Ja, sah auch so aus. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass da eine Gefahr da war, aber deswegen, glaube ich, kamen die nicht so schnell. Ich glaube, grundsätzlich ist da immer Sanitätspersonal da und könnten auch sehr schnell kommen, aber ich glaube, hier gab es gar keine Chance, das so schnell zu sehen, jetzt mal, um die ein bisschen in Schutz zu nehmen. Naja.
Allerdings schnell genug, um ranzuzoomen, wie gesagt. Oder meinst du das dann nicht hier? Meinst du, das war nicht
im Moment.
Das war nicht im Moment, okay.
Nee.
Na gut. Anyways.
So. Also, ja, wir haben also zwei neue Kapitäninnen.
Genau. Es fliegen Gina, die Korken.
Gina und er Edith. Dann hatten wir, die Lara, die danach noch sagt, die beiden haben es absolut nicht verdient, die Show zu gewinnen. Ne?
Ja.
Also Pommes oder Palme haben sie absolut nicht verdient zu gewinnen. Ja, und dann gab es Absprachen, habe ich mir als nächstes aufgeschrieben.
Also Edith bietet Franzi und Delara das sogenannte Frauenfinale an.
Ja.
Das Thema sein wird, die nächsten beiden Folgen.
Die Lara sagt, sie will da nicht mitmachen, weil sie müsste dann ja Maurice nominieren, was sie nicht will. Und dann holen sie noch Gina dazu, erzählen ihr auch nochmal von dem Plan. Mhm. Und sie sagen, dass der Plan dann wäre, dass Gina dann quasi im Spiel, ne, Gina ist ja Kapitänin, sie könnte sich die beiden Männer ins Team holen und dann quasi absichtlich verlieren. Aber Gina sagt, nee, boah, da will ich erstmal drüber schlafen. Und im O-Ton sagt sie dann, dass sie es gar nicht machen will. Also da ist sie nicht dabei.
Ja. Sie findet es fairer, wenn ein Mann noch mit dabei wäre im Finale und sie kann sich auch nicht vorstellen, ein Spiel absichtlich zu verlieren, ist ihre Aussage.
Könnte sie niemals tun.
Ja, sie ist halt auch einfach eine Spielemaschine, das wissen wir ja. Also, dass die ein Spiel aufgibt, das kommt nicht vor.
Absolut.
Oder auch von vornherein nicht antritt, das gibt es in ihrer Welt einfach nicht. Von daher lassen wir sie in der Nacht drüber schlafen. Als nächstes wird es emotional.
Ja. Also emotional.
Ja, oder nicht?
Also ich habe doch das Maurice über diesen Edith-Plan auch so ein bisschen, weil die Lara geht da dann direkt zu Maurice und er staunt halt darüber, weil sie halt oder er halt sagt, ey, das ist ja auch schon wieder so scheinheilig, wie kann Edith denn jetzt mit die Lara irgendwie eine Abmachung treffen, weil die Lara hat ja so schlecht über Erik geredet, also das ist ja irgendwie auch fake quasi, wie kann sie mit die Lara jetzt gemeinsame Sache machen, so nach dem Motto.
Ja, aber es geht Edith ja um den Sieg. Und ich finde ihre Argumentation ja auch schlüssig, dass sie halt sagt, sie denkt, sie haben halt bessere Chancen, wenn sie nur unter Frauen sind. Ich glaube, es geht ihr jetzt nicht darum, dass Edith denkt, oh mein Gott, die Lara hat es so verdient, mit ins Finale zu kommen oder so. Sondern ich glaube, Edith denkt einfach nur dran, wie kann ich hier am besten durchkommen. Und Kevin zum Beispiel wird dann, glaube ich, irgendwann auch reingeschnitten. Ich weiß nicht, ob es in dem Moment jetzt war. Und sagt ja genau das Gleiche, also dass auch er denkt, dass wenn, dass die Frauen unter sich halt die besten Chancen haben und dass er denkt, dass das so laufen wird, dass sie versuchen halt die Männer rauszukicken.
Ja.
Also ich finde es schon sehr nachvollziehbar, den Move. So.
Ja, ich auch, ich auch, aber Maurice hat ja auch einen Punkt, finde ich, aber weil Edith ja dann gerne so tut, als gerade mit Gina, ne, wenn sie mit Gina unter einer Decke steckt, die dann immer sagen, ja, die anderen sind falsch, die machen hier ihre Absprachen und so weiter.
Ach so, naja. Und dass sie jetzt eine Absprache machen?
Ja, und das auch mit einer, die sie eigentlich gar nicht mag, also die Lara.
Ja.
Ist halt ein bisschen scheinheilig.
Ja. Voller Doppelmoral auch diese ganzen Folgen, aber auf allen Seiten, würde ich sagen.
Ja.
Habe ich später auch noch ein paar Notizen zu.
So, jetzt kommt die absolute jetzt, Scheiße.
Ach so, ja, aber jetzt wird es auch emotional. Alle machen emotionale Geständnisse, richtig?
Ach Gott, ja.
Ist das der Punkt? Ich habe mir da tatsächlich sehr wenig Notizen gemacht.
Ja, das trifft sich ja gut, weil ich habe da keinen Bock drauf. Okay. Also ich habe viel aufgeschrieben, aber nur viel Scheiße. Echt? Ich kann es dir mal hier im Schnelldurchlauf vorlesen.
Bitte, bitte.
Damit du nochmal in Erinnerung gerufen wirst. Also die Lara erzählt.
Okay, was? Komm, leg du los. Ich hab nur eine Notiz, um dem voranzugehen. Absoluter Trauma-Dump.
Ja.
Oder? Ja. Genau das erwartet uns. Also bitte, gehen wir rein.
Ja, die Lara erzählt, wie sie Max in der Spielehalle kennengelernt hat. Er hat sich als Postbote vorgestellt, dann haben sie sich verliebt, er wurde immer
in
erkannt.
In der Spielehalle?
Oder? In der Spielothek oder irgendwie sowas.
Boah, das ist ja super spannend, weil später sagt sie, sie ist total gegen Glücksspiel und ich habe mich gefragt, was ist die Story dahinter?
Vielleicht stimmt es auch nicht, vielleicht habe ich mich auch vertan, aber...
könnte sein.
Weil Max ist ja ein absoluter Glücksspieler.
Ist er?
Ja, der spielt ja Poker und alles.
Ah, stimmt. Ja, sie mag das nicht auf jeden Fall. Okay, ja. Da haben sie sich kennengelernt.
Sie haben viel Hass abbekommen. Die Familien waren dagegen, dass sich zwei Nationalitäten lieben.
Das ist so krass, oder? Also.
Ja, super krass.
Findest du nicht?
Naja, es ist halt traurig. Es ist traurig und ich bin gespannt, von welcher Seite das kam. Ne? Also von der Kruse-Familie oder von der Dilara-Familie.
Ja, aber ich denke mir halt, also es ist halt wirklich 2026, meinetwegen war es damals 2020 oder so, ich weiß jetzt nicht, wann die sich kennengelernt haben, aber das ist, also, das noch passiert. Also okay, also eher problematisch wäre es halt so von seiner Familie aus, ne? Weil ich meine, was hat die Kruse-Familie zu meckern, wenn die sich so ein Fußballmillionär angelt?
Welche
da kann man doch darüber hinwegziehen.
Die Kruse-Familie ist doch die Max-Familie.
Nee, ich meine, genau, die Dilara Kruse. Sorry, ich weiß nicht, wie sie ursprünglich hieß. Die Dilara-Familie.
Naja, kann ja auch sein, dass sie, also das ist, geht ja hoffentlich nicht nur ums Geld bei der Nummer, dass sie was gegen Max hatten. Max, dem Skandal-Fußballprofi.
Ist er ein Skandal-Fußballprofi?
Ja, von der Nationalmannschaft rausgeflogen.
Was? Was hat der Mann alles gemacht? Erzähl. Ich kenne das alles nicht. Den T.
Naja, es gibt immer, der ist halt einfach ein relativ undisziplinierter Profi gewesen, der sich nicht so an Regeln gehalten hat und so. Ja, nicht Alter. Unbedingt Skandalnudel, aber schon so Undiszipliniertheiten und Dinge, die, ja, der hat auch so Privatfäden mit so Trainern gehabt, Niko Kovac zum Beispiel bei Wolfsburg, hat er sich immer angelegt und so weiter.
Kam er immer von einer durchzechten Pokernacht da zum Training, 5 Minuten zu spät und dann hat er.
Er hat auch mal recht viel Geld verloren, wenn ich mich recht erinnere. Der hat einmal so Geld irgendwie nach dem Poker irgendwie so verloren, irgendwie so einen größeren Betrag, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Macht ja auch nur Sinn, ne? Kann ja immer nur einer gewinnen.
Nein, also nicht verloren im Sinne am Pokertisch verloren, sondern verloren, im Taxi verloren oder
oh
so.
Mein
also,
Gott.
Ich glaube, das war er, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Oh mein Gott. Okay. Ja, krass. Wie sind wir jetzt drauf gekommen?
Ach ja, so, Kevin, mit den
verschiedenen Nationalitäten.
Kevin hat 2008 und 2011 Menschen verloren. Dann, das war die ersten zwei Tiefpunkte. Dann der nächste Tiefpunkt 2021, Privatinsolvenz. Mhm. Dann 2025 nochmal ein Tiefpunkt, da hat er seine Oma verloren.
Ja.
So, und dann gibt es noch die Kinder. Und das war gut und das war echt so dann auch schon alles, was er gesagt hat.
Ja, bei ihm war es wenig im Tiefgang, sage ich jetzt mal, ne? So ein bisschen oberflächlich erzählt eher.
Ja.
Da haben andere noch einen Gang zugelegt.
Maurice erzählt vom Tod seiner Oma als Kind. Er sei danach in eine Depression verfallen, genau wie sein Vater. Der nächste Höhepunkt auf der Skala waren dann schon die Riesenformate, die er gemacht hat, jetzt vor ein paar Jahren. Und dann auch die Geburt seines Sohnes. Erst dann weißt du, wofür du den ganzen Bums überhaupt machst, sagt er. Ja, dann kam Franzi.
Der Löwe, gebrüllt hat er.
Franzi hat gemeint, sie habe viel Schmerz und Unterdrückung erfahren, 7 Jahre lang. Da habe ich mich gefragt, was da
durch
dahinter steckt.
Oder nicht? Hat sie das nicht sogar so formuliert?
Meine Familie hat mich da rausgeholt. Ich weiß, dass ich sehr naiv bin und gehe jetzt gestärkt durchs Leben. Also es klang entweder wie ein Ex oder wie eine Sekte, in der sie war. Das habe ich auch noch nicht ganz ausgeschlossen.
Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Satz angefangen hat mit ich habe gedacht, ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt und dann habe ich aber Unterdrückung
erfahren. Ja, meine Sekte.
Hä? Dass die Sekte die Liebe des Lebens ist?
Ich glaube, sie war in einer Sekte. Ist meine Theorie. Sie ist ja genau der Typ dafür.
Also ich glaube, du siehst einfach nur, du kannst der Arbeit nicht länger, kannst Arbeit nicht länger von Privatem, in Klammern Promis unter Palmen, trennen. Das ist wie bei mir. Das ist wie, wenn ich Promis unter Palmen schaue und dann interpretiere ich alles Mögliche da rein. So.
Ja.
Genau. Und aber wie gesagt, also ich glaube wirklich, dass sie das mit Liebe ihres Lebens gesagt hat und das klang für mich schon sehr wie ein Mensch und nicht wie eine Sekte. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht war sie auch 7 Jahre lang in der Sekte.
Vielleicht.
Will ich nicht ausschließen.
Ja. Tolle neue Staffel Seelenfänger ab Anfang Juni dann übrigens. Mhm. Kleiner Hinweis. So, dann Edith. Das Mädchen mit den gelben Schuhen. In das hat sie sich verliebt in der Schule.
Oh mein Gott, ich dachte erst, sie redet darüber. Ich war das Mädchen mit den gelben Schuhen. Ich war so uncool und ich habe mich in dem Moment, ich konnte so relaten, weil ich war das Mädchen mit den gelben, uncoolen Schuhen, als ich 13 war. Ihr checkt nicht, Leute, aber egal.
Ich war der Junge mit der gelben Hose.
Warst du wirklich?
Was? Nee.
Ach so, ich hatte wirklich so gelbe Schuhe, für die mich so ein cool Girl im Konfirmationsunterricht voll fertig gemacht hat, aber ich möchte jetzt nicht drüber reden.
Okay. hast du dann danach auch Crystal Meth genommen oder wie war das?
Nee.
Okay. Dann waren das alle Ähnlichkeiten zu dir und Edith oder beziehungsweise Ediths Crush in der Schule. Mhm. Naja, sie hat ja dann Drogen genommen, um Liebeskummer zu kompensieren. Danach hat sie DJ Erik kennengelernt. Der wurde ihr vorgestellt. Da ist so ein cooler DJ. Ne? Oh,
Musiker.
Wie findest du DJs?
Ich finde DJs privat, ja, beruflich
hat was, ne?
Auch. Ja, ja.
Ja, also Erik ist super. Für mich auch so ein typischer DJ. und der kommt gerade aus dem Entzug, ne? hat sie gemeint.
Auch krass,
und,
ne?
Und dann haben sie sich kennengelernt und dann ging alles Hals über Kopf. Dann hatten sie schnell ein Kind und dann auch irgendwann die kleine Prinzessin, die Tochter noch. Und da geht sie jetzt mit Schultern, also mit Ellenbogen, geht sie da durch die Welt. Niemand soll an sie rankommen, hat sie gemeint.
Mhm. Ja, will sie vielleicht ein bisschen sie beschützen vor vielleicht Erlebnissen, die sie selbst gemacht hat oder so. Mal wieder direkt einfach irgendwas rein psychologisiert, keine Ahnung.
Aber ja, das ist jetzt ein bisschen auch, also ist schon gut möglich. Naja, dann Gina meint, dass ja Trennung von Mama und Papa ein großes Ding war, was ich irgendwie, also tragisch, aber lustig fand, wie sie das gemalt hat, weil sie hat einfach nur, also Mama und Papa quasi, zwei Eltern, Strichmännchen gemalt und diese durchgestrichen. Das war die Trennung. Er hat gesagt, Mano. Trennung war das. Naja. Dann wurde die Oma der wichtigste Mensch, die ja, und dann ging es sehr schnell in sehr dunkle Kapitel ihres Lebens, 10 Jahre lang geschlagen, zweimal vergewaltigt, beleidigt, runtergemacht. Und dann ja, sagte sie noch, krass. sie sei zu gutmütig, der Drops ist bei mir gelutscht mit der Gutmütigkeit, das wird sie nicht mehr los. Mhm. Und ja, das hat auch alle im Haus sehr bewegt, die Lara auch mit Tränen in den Augen auf der Couch und auch im Sprechzimmer meinte sie, das ist schon ein hartes Los, was Gina Lisa da gezogen hat.
Oh, eigentlich ist es ja mein Grind, ne? Eigentlich könnte man dazu ja so viel sagen, zu diesen ganzen einzelnen Schicksalen. Was ich auf jeden Fall schön finde, um mal irgendwie auch was Positives dazu zu sagen. Also irgendwie bringt es alles ja, die alle auch, zumindest für diesen Moment, für diesen Abend näher zusammen. Es wirkt so ein bisschen, als ob so ein bisschen Frieden einkehrt. Alle sehen irgendwie, okay, das sind auch nur Menschen, die haben irgendwelche harten Schicksale, Vergangenheiten, Lose gezogen, die sie dazu gemacht haben, also zu den Menschen gemacht haben, die sie dann irgendwie heute sind. Und irgendwie gehen alle so ein bisschen aus diesem Gespräch raus mit dem Vorsatz, okay, ich will jetzt nicht mehr so hart mit über diese Person urteilen. Ich will da irgendwie ein bisschen verständnisvoller sein und so. Und das ist ja eigentlich irgendwie auch schön so. Es hält nicht lange an. Das schon mal vorweg. Ja, und zu, ja, ich weiß gar nicht, ob ich zu den einzelnen Leuten jetzt irgendwie noch was sagen soll. Aber einfach nur, weil ich gerade damit angefangen hatte und weil du jetzt zuletzt über Gina Lisa geredet hattest, dass Gina Lisa das auch so als Gutmütigkeit bezeichnet, ne? Ich frage mich, ob sie mal in in Therapie war und sich irgendwelche dieser Themen oder Sachen angeschaut hat. Ich glaube, auch dieser Blick von ihr darauf ist so ein bisschen die Hälfte des Problems auf jeden Fall. Also was sie ja so als Gutmütigkeit bezeichnet, kann man ja auch bezeichnen als nicht für sich einstehen vielleicht oder nicht richtig Grenzen setzen. Auf eine Art vielleicht auch nicht so richtig auf sich aufpassen manchmal, dass man halt eben nicht ausgebeutet wird oder so. Und das hat ja erstmal nichts mit Gutmütigkeit auch zu tun, wenn man drüber nachdenkt. Also was ist besonders gutmütig daran, wenn man andere Leute einen ausnutzen lässt? Und das soll jetzt sie gar nicht so schämen oder...
Der Drops ist gelutscht.
Der Drops ist gelutscht, bei ihr ist gelutscht, das sagt sie dann ja, ne? Das kriege ich jetzt auch nicht mehr los. Das macht mich dann irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich so denke, das stimmt doch gar nicht. Also nur weil du jetzt 40 bist, hallo, man kann auch mit 60 noch was Tolles lernen. Ich habe heute erst auf Instagram eine Frau gesehen, in ihren 80ern, ja, die hat gesagt, die war super sportlich, ne? Sportliche Lady, hat sie da geflext, ihre Muskeln und so, und dann meinte sie, Leute denken immer, ich habe mein ganzes Leben Sport gemacht, aber nein, ich habe damit mit 70 erst angefangen. Alles ist möglich, Leute, ihr seid nie zu alt. Und wenn die Frau das kann, ja, dann möchte ich auch Gina Lisa ans Herz legen. Also ich weiß nicht, wie alt ist Gina Lisa? So um die 40, ne? Oder kurz vor 40 irgendwie so.
Ja.
Es ist noch lange nicht zu spät. Und sie könnte, wenn sie wollte.
Und ja, ich glaube, sie bräuchte noch so ein paar Fernsehsendungen, in denen sie das halt versucht, glaube ich.
Ich glaube auch. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Nicht in Therapie, sondern einfach noch ein paar Formate mitnehmen. Ja, und das wollte ich irgendwie an der Stelle, das wollte ich nicht, dass sie das so stehen lassen darf, weil ich finde nicht, dass das was mit Gutmütigkeit zu tun hat, weil, oder das ist ja der falsche Schluss, dass sie selber denkt, sie wäre nicht mehr gutmütig, wenn sie ein bisschen mehr Grenzen zieht. It's not the same thing. Man kann auch gutmütig sein und trotzdem sagen, hajo, so geht es aber nicht, hajo. Aber bei Gina Lisa finde ich es auch super spannend, dass manchmal so auch echt eine richtig Haut-drauf-Seite so aus ihr rausbricht. Also manchmal ist sie wie so ein kleines Lämpchen und dann ist sie so hihi, wie so ein Flummi und springt dann durch die Gegend und ist super gut gelaunt und nimmt alle in den Arm. Und dann auf einmal flippt wirklich der Switch so ein bisschen bei ihr und dann rastet sie komplett aus oder hat manchmal auch wirklich so eine Derbheit, wie sie irgendwie sich bewegt und sich ausdrückt. Das finde ich auch super spannend an ihr. Naja, so viel dazu. Casa Gina Lisa.
Ich glaube, es ist halt auch, sobald sie so ein bisschen Macht hat, ist sie auch sofort wieder ein anderer Mensch. Also sie ist halt wahnsinnig unterwürfig auch. Auch das ist ja auch Teil dieser Gutmütigkeit, wie sie das nennt.
Ja.
Dass sie so wahnsinnig devot ist.
Ja.
Aber sobald sie dann mal irgendwo die Überhand hat oder in einer größeren Gruppe drin ist, dann teilt sie auch ganz gerne mal aus und fühlt sich dann halt sehr schnell stark. Und wiederum, wenn sie eben nicht, also wenn sie in der Minderheit ist, dann macht sie oftmals so, will nicht sagen die Mitleidsnummer, sondern sie geht ganz bewusst auch, eher macht sie es dann mit sich aus und weiß schon, wie sie dann auch wieder, weil, ne, ich meine so Sachen wie, sie geht dann sofort wieder auf Ede zu, nachdem sie wieder ins Haus kommt, obwohl sie halt rausgeschmissen hat. So, und es tut mir so leid, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ja.
So Sachen.
Ja, also sie will irgendwie mit allen dann gutgestellt sein, gutmütig rüberkommen, gut wirken, von allen auch als gut angesehen. Ich glaube, das ist ihr super wichtig. Und ich checke es ja. Aber, also wer will das nicht? Ich auf jeden Fall auch zum Beispiel. Aber man macht sich damit halt unglücklich, glaube ich auch. Weil, vor allem in so einer Situation, wo man es auch einfach Leuten nicht recht machen kann und Leute einen einfach halt manchmal auch einfach nicht leiden können und es einem besser täte, wenn man das einfach irgendwie akzeptiert, statt die ganze Zeit sich so zu verbiegen und auf Biegen und Brechen als gut wahrgenommen werden zu wollen. Anyway. Aber weiter anyway. Im Text.
Ja, nächster Tag, hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Nächster Tag, Brief kommt, es geht um Fußball anscheinend in dem Spiel. Edith meint, sie hat beim FC Sachsen Mädchen gespielt und deswegen hat sie ganz gute Karten. Maurice ist ja auch bekennender Fußballer und jetzt geht es in die Teamwahl, Edith und Gina wählen.
Hat Edith gesagt, sie hat Fußball gespielt? Ich habe mir aufgeschrieben, Franzi sagt, ja, ich habe auch mal 1-2 Jahre Fußball gespielt. Dachte ich, ja, bist ja quasi Fußballprofi. Also ich habe auch schon mal Fußball geguckt.
Edith hat gespielt, hat sie gemeint.
Edith auch, na gut, und Franzi eben auch. Und du bist ja auch Fußballprofi, Dennis. Das wissen ja die wenigsten über dich. Ja. Genau.
Absolut. Edith wählt Maurice und die Lara und Gina wählt Kevin und Franzi. Und ja, dann kommt das Spiel, das Runde muss ins Eckige. Und Franzi hat einen Plan. Franzi sagt nämlich, sie will Kevin rauswerfen lassen und will deshalb das Spiel absichtlich manipulieren.
Das ist ja die Spezialität von dieser Allianz. Sonst war das ja immer die Lara und diesmal hat Franzi das ausgeheckt. Es ist halt schon risky, weil es wird zumindest nicht gesagt, dass sie das so speziell mit die Lara und Maurice abgesprochen hat nochmal. Also, dass sie das mit den beiden zusammen ausgeheckt hat, sondern es wirkt so ein bisschen wie so ein Alleingang in Reaktion eben auf dieses Frauenfinale, dass sie sich diesen Plan ausgedacht hat. Und sie setzt sich damit ja im Zweifel auch auf die Abschussliste. Also damit steht sie halt automatisch auch zur Wahl. Sie muss sich also schon sehr sicher sein, dass sie dann nicht gehen muss, wenn ihr Plan aufgeht. Aber naja, sie tut's auf jeden Fall.
Ja, also ich finde den Move absolut sinnvoll, glaube ich. Also und auch okay. Also man kann schon der Meinung sein, dass Kevin raus muss zu diesem Zeitpunkt. Der gewinnt ja echt fast jedes Spiel auch, muss man sagen. Oder war auch oft Kapitän und jetzt muss man die Chance fast mal nutzen, um ihn dann zumindest mal auf die Liste zu schreiben, habe ich das Gefühl. Ja, und das Spiel, ja gut, das hat eigentlich nur zur Konsequenz, dass Maurice und Edith wahnsinnig in Streit geraten.
Voll, und es ist so dumm von Maurice, wirklich. Ich habe da zugeschaut und also diese Spiele sind auch immer wahnsinnig schwer zu erklären für Leute, die nur diesen Podcast hören und diese Spiele nicht gesehen haben. Weil, wie soll ich das euch erklären? Da ist irgendwie so eine Vorrichtung und die sind ja immer in so Dreierteams. Und zwei Personen stehen immer so links und rechts und haben so Seile in der Hand und dann müssen die sowas hochziehen und darauf wird so ein Ball balanciert und dann jeweils zu den Enden dieser Stange, die da hochgezogen wird, sind halt mini kleine Tore. Und den Ball muss man irgendwie in diese Tore befördern. Und die beiden Personen, die eben an diesen Seilen stehen, die sehen nichts. Die haben so Masken auf. Und die eine Person, die eben noch übrig ist, muss Kommandos geben. Seht ihr es vor euch? Könnt ihr es euch vorstellen? Das ist wahrscheinlich extrem schwierig. Auf jeden Fall.
Ich glaube, man muss halt wissen, wenn man gleichzeitig zieht, dann bewegt sich diese Stange, die man nach oben ziehen muss, bewegt sich waagrecht nach oben, also so wie man es will. Und wenn man nicht gleichmäßig zieht, dann wird sie schief nach oben gezogen und dann ist das Spiel quasi im Arsch. So,
weil
und
dann deswegen, der Ball halt runterfallen kann.
Genau, und deswegen musst du halt schauen, dass du gleichmäßig ziehst, dass die beiden Personen, die ziehen, gleichmäßig ziehen. Und das ist ja Ediths Punkt, wo sie auch einen Punkt hat, dass weil sie sagt,
man ey, muss dazu
Maurice,
sagen,
du bist der Einzige, der hier was sieht.
Maurice gibt den Takt an.
Und wir beide sind blind, ne? Und du bist der Einzige, der was sieht. Gib uns doch bitte einen Takt vor, in dem wir ziehen können. Also 1, 2, 3, sodass man
super
einfach einheitlich
Punkt.
Weiß, wann man ziehen muss. Genau. Und Maurice sagt halt, nee, jetzt. Und dann geht er halt davon aus, dass die beiden, die halt, wie gesagt, nichts sehen, trotzdem irgendwie gleichmäßig dieses
auch nicht sehen, was die andere Person macht. Oder das irgendwie mitbekommen. Ja, also Maurice total lost, vor allem, weil Edith ist ja safe, ne? Für Edith geht's da um gar nichts. Der kann das so egal sein, die kann da stehen und sich denken, mir doch scheißegal, dann wirst du halt rausgewählt. So. Weil die versteht sich auch nicht besonders gut mit Maurice und die Lara. Und dass Maurice er geht einfach komplett an seinem Stolz zugrunde, weil er nicht einmal annehmen kann oder ihr einmal zumindest kurz zuhört, weil dieser Punkt, also ich finde, man checkt den sofort, was sie sagt. Und dass er da wirklich so austickt und ausrastet und dieses Spiel fast noch abbrechen will, weil er das so belastend findet, dass sie irgendwie versucht, ihm da irgendwas zu sagen, ist es einfach nur lost.
Aber sie macht es jetzt auch jetzt nicht perfekt, wie sie das sagt, ne? Muss schon auch sagen. Du hast dann auch wenig Bock auf jemanden zu hören, der dich so anschreit auch. Das kommt auch nochmal dazu.
Ich weiß nicht. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, wie sie es gemacht hat. Sie hat halt versucht, immer wieder ihm zu sagen, Maurice, du musst uns irgendeinen Takt vorgeben.
Ja,
also was ist
sagen ist ein großes Wort.
Wie meinst du?
Naja, es ist schon ein bisschen mehr gewesen als sagen. Aber es ist ja okay, ich sag ja auch, dass Maurice das anders machen muss. Aber es ist jetzt auch nicht komplett
anders. Also einfach für um sich selbst.
Wie die Schärfe
spielen.
Da
also
reinkommt.
Es geht ja wirklich nicht drum, also es ist einfach so dumm für ihn. Einfach für ihn. So, es geht ja nur um seinen Arsch. Und das, meine ich, ist das Einzige. Also, naja, aber egal. Die gehen dann auf jeden Fall zurück ins Haus nach diesem Spiel. Und da führt Maurice auf jeden Fall erstmal Selbstgespräch. Er setzt sich an den Tisch und redet wirklich erstmal minutenlang und ärgert sich über Ede. Das ist sehr funny zusammengeschnitten worden auch, wie er da ein komplettes Gespräch mit sich selber führt.
Ja. Und Team Edith gewinnt dann dieses Spiel, was ja klar ist, weil Franzi das Spiel manipuliert und zwar unauffällig manipuliert. Weil als die Verkündung dann kommt, meinen Kevin und Gina auch so, nee, also, boah, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Da weiß ich auch nicht, wie das ging jetzt, aber die anderen haben wohl anscheinend fair gewonnen. So.
Ja, ja.
Ja. Und dann ist klar, nominiert sind also Franzi und Kevin aus Team Gina. Und Kevin sagt, ja, ich kann mich, glaube ich, auf die Lara und Maurice verlassen, meine beiden Buddies.
Ja, der ist total tiefenentspannt.
Ja, der und Franzi denkt dasselbe natürlich.
Der befürchtet gar nichts. Ja, aber Franzi, es wird halt jetzt so offensichtlich auch, darüber hattest du auch letzte Folge gesprochen, irgendwie wird Kevin dann so zu dieser Allianz dazugezählt, aber es wird dann schon sehr klar auch, oder es ist irgendwie den Zuschauern auch klar, finde ich so beim Zuschauen, dass es schon einen inneren Kern gibt und dann irgendwie so ein bisschen äußere Lagen um diese Allianz drumrum. Ich bin ja großer Survivor-Fan, wie alle wissen. Gibt ja jetzt auch ein deutsches Format, ich möchte nicht drüber reden. Ich habe noch keine Folge davon gesehen. Ich bin, glaube ich, schon im Vorhinein enttäuscht darüber, welche Produktionsentscheidungen da getroffen wurden. Also wenn ich Survivor-Referenzen mache, dann spreche ich von der amerikanischen Version. Und dort spricht man oft von sogenannten Zwiebelallianzen, Onion Alliances. Und das beschreibt eben genau das. Also dass es halt so Drahtzieher in der Mitte gibt und die sind quasi so der innere Kern. Und dann immer mehr Leute, die so umrum sind, die so ein bisschen, also je weiter außen in der Lage quasi, desto weniger wichtig für die Allianz. Und dann im Zweifel kann man die halt irgendwie auch so verlieren, sozusagen. Und das trifft halt einfach Kevin jetzt in dieser Folge. Er ist halt einfach wirklich die äußerste Lage. Er ist schon so ein bisschen bei der Allianz dabei, aber jetzt muss er halt gehen.
Ja, einfach weil dann überwiegt, dass er einfach zu stark ist in den Spielen und deswegen müssen sie ihn da schweren Herzens gehen lassen. Edith wählt zuerst, sie wählt Kevin natürlich und macht nochmal so eine kleine Ansprache von wegen, das hier ist nochmal so ein kleiner Reminder, dass Handschläge, in Klammern wie bei Erik und dir, schon etwas zählen und deswegen schmeißt sie dich raus. Dann kommt die Lara und ja, sticht ihm das Messer in die Brust und sagt, ich habe Franzi meine Hand gegeben und deswegen kann ich sie nicht wählen. Und dann geht's los. Ne? Dann kommt Gina von der Seite und kommentiert das und sagt, das ist doch alles hier eine abgekaterte, abgewichste Scheiße hier, was hier passiert.
Ganz genau.
Und der Kevin hat hier zu bleiben und Franzi schreit dann zurück. Gina meint, was willst du denn überhaupt noch hier? Es ist eine Blondine zu viel. Und Franzi meint, du solltest hier stehen, also hier auf der Nominierungsliste. Da ist die Tür, Madame. Madame, pass mal auf, wie du mit mir redest, kleine Rotzgöre. Das ist so der Wortwechsel, der hier passiert.
Ja, also es geht auf jeden Fall, wie eben schon besprochen, bei Gina ist halt dieses Ding von, auf einmal dreht sie halt richtig durch manchmal. Und dieser Moment ist gekommen, als die Lara Kevin wählt. Und ich checke es zumindest so ein bisschen, wobei ich auch nicht ganz verstehe, warum Gina davon so emotional betroffen ist. Aber ihr Argument ist halt, ey, der hat dich gestern quasi wieder zurückgeholt, als du da in Ohnmacht warst und ist quasi, also wie kannst du ihm das jetzt antun, dass du ihn jetzt rauskickst, so ein paar Stunden oder einen Tag später? Was ich schon irgendwo checke, aber wie gesagt, einerseits denke ich mir auch, Gina, was betrifft's dich? Und das Gleiche möchte ich auch an Franzi weitergeben. Die mischt sich nämlich ein, Franzi, was betrifft's denn dich jetzt auf einmal? Die hatte ja auch gar nichts damit zu tun, schreit dann da auch rum und labert irgendwas von wegen, Gina hat es nicht verdient, da zu sein. Was hast du denn hier geleistet, Madame? Nennt sie halt immer wieder Madame, genau wie du es gesagt hast. Und ich würde sagen, die Masken sind gefallen, wie man im Reality-TV sagt. Das ist genau so ein Moment, die Masken sind gefallen von allen nämlich. Und alle brüllen durcheinander, es ist einfach absolutes Chaos. Und genau so geht es auch weiter. die nächsten letzten anderthalb Folgen. Also es ist wirklich Rambazamba da die ganze Zeit in diesem Haus und es fehlt immer nur so wirklich ein kleinstes Fünkchen, damit alle durcheinander schreien und sich irgendwelche Beleidigungen an den Kopf werfen. Und was ich total skurril finde, ist, dass es aber auch immer wieder Momente gibt, wo dann scheinbar alle miteinander klarkommen und irgendwie so sich in den Arm liegen oder essen oder irgendwie ein Gespräch führen und sich versöhnen und im nächsten Moment rasten wieder alle aus. Es ist ein Pulverfass auf jeden Fall.
Ja, ich bin ganz überrascht, wie du anscheinend die letzte Folge gesehen hast, weil ich habe da sehr viel im Kopf, irgendwelche Würfel werden geworfen oder irgendwelche Glücksspiele und Sachen werden
das
auf
auch.
Zettel geschrieben und so.
Ja, das auch.
Ja, das auch, das auch, das auch.
Das passiert auch, ja.
Aber ja, ich meine, es ist halt dann auch klar, was davor die ganze Zeit auch so ein bisschen fake war. Ich meine, zu Dilara, es ist schon eine sehr harte Entscheidung, vor die sie hier gestellt wird, weil dass Kevin sie halt gestern da irgendwie von den Toten zurückholt, das war ja nicht geplant. Das war ja, da kann sie ja nichts dafür, in Anführungsstrichen. Das ist halt maximal, es sieht maximal schlechter aus für sie quasi, weil sie halt den Typen dann jetzt rausschmeißt irgendwie. Aber es ist ja irgendwie auch klar, ich meine, die ist da ja wirklich seit Tag 1 mit Franzi, also dass sie jetzt nicht die Welt ist, jetzt auch nicht ganz überraschend. Aber ja, Kevin sieht es anscheinend überhaupt nicht kommen und kann es überhaupt nicht nachvollziehen und verabschiedet sich danach auch nicht bei Maurice und Kevin, denn Maurice wählt ihn ja auch noch. Maurice weint dann, Kevin verlässt das Haus und Gina und Franzi gehen auch streitend auseinander. Sie sagt, sie ist link und falsch, die Franzi, und ja, überhaupt sind alle.
Und damit hat sie ja auf eine Art recht.
Ja, jetzt wenn man jetzt wieder taktisch kluges Verhalten als link und falsch auslegt, dann hat sie recht. Das ist richtig.
Also was ich nur damit meine, Franzi spielt ja wirklich die ganze Zeit so ein Doppelspiel und sie macht ja wirklich, also sie labert halt allen was vor und am Ende guckt sie halt, wie es ihr passt. Und das, glaube ich, meint Gina damit, wenn sie sagt, sie ist link und falsch. Und im Gegensatz zu so einem Kevin checkt Gina das halt. Weil Kevin halt die ganze Zeit so denkt, nee, die Franzi, die würde das alles nie machen, zum Beispiel. Und alle sind dann ständig und alle sind ständig halt überrascht, dass Franzi ihnen in den Rücken fällt. Und Gina sieht es halt. Also man muss es jetzt gar nicht so moralisch bewerten, weil es ist halt ein Spiel, genau wie du sagst. Aber trotzdem ist sie halt falsch in, also so.
Sie ist objektiv falsch, ne? Und wie schlecht man das dann moralisch findet, ist dann die andere Frage.
Ist die andere Sache.
Ich meine, Gina und Franzi sind da auch wirklich, zumindest jetzt in diesem Format, irgendwie so wirklich die kompletten Gegenteile, ne? Also Franzi sehr taktisch und Gina die Gutmütigkeit in Person und halt immer nur, wenigstens bin ich mir hier treu und habe Ehre und Stolz und so.
Ja.
Und
ja,
alles ist voll. Egal.
Ja, naja. Voll. Ja, normalerweise wäre die Folge an der Stelle vorbei, ne?
Genau, und dann kommt aber noch, zum Glück kam dann noch ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Dieses Mathe-Spiel, ne?
Bunte Rechnung.
Ich glaube, niemand von uns hat Mathe so geliebt wie Albert Einstein oder Isaac Newton, sagt noch Maurice, ne? Also niemand von denen ist ein richtiger Pro in Sachen Mathe. Und dann kommt das Spiel und es ging um irgendeine scheiß Mathe-Aufgabe und dann war.
Nein, die müssen zählen. Es geht am Ende gar nicht um Mathe.
Ja,
ich dachte ja schon, scheiße, jetzt ist Edith ja sofort raus, die hat doch Dyskalkulie. Aber nee, sie müssen nur so Stäbchen zählen.
Ja. Und es war am Ende Gleichstand, ne? Zwischen Maurice und Edith.
Und Edith. Die haben's
und dann
beide
müssen
nicht
sie
geschafft.
Würfeln. Und dann geht das große Würfel los. Und ich dachte schon,
Junge,
mein Gott.
Als es auf einmal heißt, wir packen die Würfelkelle aus, ich dachte, was ist eine Würfelkelle? Ja, es ist genauso, wie man sich das denkt. Eine Kelle mit zwei Würfeln drauf und dann wird da abgewürfelt, ja? Best of three. Wer die höchste Würfelzahl bei drei Würfen würfelt, gewinnt. Und das ist ja wohl sowas von random auch. Also es ist unglaublich, diese Würfelkelle. Über was die da entscheidet, oder? Ich fand das schon sehr spannend auch, muss ich sagen. Also erst da dieses Spiel und dann rackern sich die da einen ab und dann heißt es auf einmal unentschieden, wir packen die Würfelkelle aus. Und dann, oh mein Gott, das habe ich ja kurz vergessen. Und dann ist auch noch Gleichstand beim ersten Mal würfeln. Und dann wird nochmal die Würfelkelle ausgepackt.
Gesagt?
Hast du gerade gesagt? Entschuldigung, ja. Das hab ich nie mitbekommen. Ja, es war unglaublich.
Ja, unglaublich. Oder nicht? Auf jeden Fall. Ja, total. Das ist großes Fernsehen, wenn da drei erwachsene Menschen würfeln. Das ist echt.
Ich fand's total
am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Oh Mann, die Würfel.
Naja, Kelle, also ich finde es halt wirklich, aber ich finde es eine Frechheit, sowas im Fernsehen zu zeigen. Also dann mach, dann
dass gewürfelt wird.
Ja, natürlich. Ich meine, nimm doch das Medium Fernsehen ernst. Dann denk dir was aus, aber lass doch nicht da drei erwachsene Menschen da vor sich hinwürfeln. Mein Gott.
Warte mal, aber was wird nochmal so entschieden? Am Ende, wer gewinnt oder so?
Ja, das Finale. Das große Finale
wird auch verwurfen. Ja, das war krank. Das war krank, Entschuldigung, da muss ich ganz kurz schreien. Aber das ist kriminell. Also, dass da wirklich drum geht, wer hier 90.000 Euro oder wie viel auch immer das dann waren, gewinnt, dass das ausgewürfelt wird, sorry. Aber ja, das war kriminell.
Also, sie hatten das ja jetzt bei Forza aus Rampensau, gehört es ja auch so ein bisschen dazu, diese Glücks-Minigames, die dann über den Auszug entscheiden. Das kann ich da irgendwie noch nachvollziehen, weil da auch alles so ein bisschen in diesem Forsthaus-Setting und so, das ist auch alles so ein bisschen kleiner. Aber hier bauen die immer Wunder was auf und dann wirkt es halt so komisch, ne? Wenn du einerseits irgendwie den riesen Parcours mit diesem riesigen Wagen am Strand aufbaust und dann ist das hier so das Game, wie das dann entschieden wird. Naja.
Ja, oder dass das, also ich hätte das auch nicht erwartet. Ich dachte dann sowas wie, wer am schnellsten, also sagen wir mal, beide haben 3 von 4 richtig, wer am schnellsten die 3 dann richtig hart gewinnt oder so. So wird es ja oft im Sommerhaus dann entschieden. Aber da halt anscheinend nicht. Und das ist halt, ich meine, ich greife jetzt ein bisschen vorweg, aber vor allem bei diesem Finalspiel so absurd, weil die sich da ja eine halbe Stunde abrackern, 4 verschiedene Spiele machen, am Ende ist es alles irrelevant und es wird einfach gewürfelt. Das musst du dir
mal ausdenken. Es ist ein Scheiß.
Es ist crazy. Ja. Aber jetzt sind wir erst Folge 8 am Anfang, ja? Und es beginnt damit, dass eben Runde 2 gewürfelt wird und es gewinnt Edith. Sie würfelt die 11, ihre Special-Zahl, es scheint meant to be. Und damit hat sie auch noch ihr Frauenfinale. Maurice ist raus.
Ja, und die Lara und Franzi sagen das Richtige, das war mehr Glück als Verstand.
Ja, würde ich auch sagen.
Was man beim Würfeln auch nicht anders sagen kann, ehrlich gesagt. Naja.
Total.
Ja, dann kommt dieses Dinner und da habe ich mir groß aufgeschrieben, Skip. Das habe ich komplett geskippt. Da habe ich nichts.
Echt?
Außer, okay, doch, mit den Schmerztabletten. Mit den Schmerztabletten, das habe ich.
Wir sind noch nicht ganz beim Dinner, denn erst zieht Maurice aus und sein Koffer geht kaputt und er muss ihn halb offen raustragen und alles fällt dabei raus und das war so funny und es war der most Maurice Auszug ever. Hast du den
demütigend
auch geskippt?
Demütigend.
Das war schon ein bisschen demütigend. Und am Abend ist es super stürmisch draußen und die Lara sagt, Gott ist sauer, weil Maurice rausgeflogen ist. Ja, auch funny. Ja. Genau, aber jetzt sind wir beim Essen, du hast recht. Jetzt sind wir beide da angekommen. Die Freunde sind verhärtet.
Die Schmerztabletten-Szene
habe ich. Die Schmerztabletten-Szene. Genau, also die Lara und Franzi und Gina und Edith sind ja die beiden Fronten, würde ich jetzt mal sagen, die sich in diesem Haus eben aufgetan haben. Und am Anfang, wie gesagt, kriegen sie es dann zumindest schon noch hin, an einem Tisch zu sitzen und irgendwie zu essen und sich auch irgendwie sowas zu fragen wie, und was macht ihr dann alle mit dem Geld? Und alle sagen halt irgendwelche komischen Gründe, keine Ahnung. Gina sagt zum Beispiel, sie wird erstmal ein bisschen was im Cast verteilen. Und das meine ich halt, ne? Gina braucht es so unbedingt, dass sie so rüberkommt wie diese Gute, diese Gutherzige und sie spendet und dann spendet sie noch mehr und dann legt sie noch was zur Seite und dann tut sie sich noch was Gutes und dann geht's noch was ans Management und dann gehen natürlich die Steuern noch ab. Und ich dachte mir, warte, wie viel Gewinn ist das? 45.000 Euro vor Steuern übrigens. Was macht man alles von was auch immer da noch übrig bleibt? 20.000 Euro. Da bleibt doch gar nichts mehr, ja? Was sie davon alles macht. Aber na gut, Delara ist auch nicht impressed und stichelt Gina dann halt irgendwann an, weil irgendwie steht sie kurz vom Tisch auf, als Delara dann erzählt, was sie von dem Geld machen will. Und dann tickt Gina komplett aus, der ganze Abend ist im Eimer. Was hast du da für Notizen zu dieser Situation?
Ja, sie steht ja auf, weil sie eine Schmerztablette nimmt, weil sie anscheinend Schüttelfrost hat und Fieber und alles.
Ja,
und deswegen nimmt sie eine Ibu.
Ja.
Und die Lara sagt halt, ja, ist respektlos, dass du hier aufstehst einfach und einfach weggehst hier. Das ist dann wieder typisch. Und dann gibt es ein Schreiduell kurz, beziehungsweise, Gina ist dann auch so, muss man jetzt, kann man hier nicht mal mehr das Abendessen genießen? Mein Gott und so weiter. Ja, dann ist
was ja auch stimmt.
Versaut.
Also selbst im Dschungelcamp kriegen die das hin. Beim finalen Dinner sich einfach mal zu vertragen.
Ja.
Muss man ja sagen.
Ja, aber, es war eine Riesenscheiße hier, muss man doch auch mal sagen. Also es war doch hier einfach nur eine künstliche Verlängerung der Sendezeit hier, dass man hier nochmal dieses Dinner hat.
Dieses Dinner? Ja, also ich habe mich dann auch gefragt, weil die sagen irgendwie sowas wie, in 2 Tagen ist Finale. Ich dachte, ja, was passiert denn noch alles? Ja, wir erfahren es am nächsten Tag, was passiert. Oder warte mal, es gibt dann ganz kurz noch ein Surprise-Spiel, wo man 1.011,11 Euro gewinnen kann. Also ja, genau. Übersetzt 1.111,11. Schon krass, oder? Dass Franzi diese Zahl einfach nicht vorlesen kann.
Davor habe ich mir noch eine so Kleinigkeit hat. Aufgeschrieben.
Okay, bitte.
Es gibt noch bitte. Diese Sache mit Franzi und Edith, die sie dann so ein bisschen recht. Aussprechen. Und das hat ja vor allem mit dem heutigen Wissen dann irgendwie eine pikante Note, weil Franzi 100%. Edith eine Powerfrau nennt. Und weil sie die Geschichte ja jetzt kennt, ne, von gestern Abend. Und Franzi sagt auch im Hinblick auf Erik, wenn ihr wieder zueinander findet, dann wäre das echt schön. Und sie entschuldigt sich vorab bei Edith für die Kommentare, die sie jetzt in dieser Show quasi im Sprechzimmer Richtung Edith auch mal gesagt hat.
Und Edith sagt, dass sie sich das ja vorstellen kann, dass die Stehfels am Ende alle in einem großen Patchwork-Haus wohnen mit den neuen Partnerpersonen. Ein Traum könnte wahr werden mit Franzi eben. Die wohnt dann auch da mit in dem Haus.
Ja.
Also es ist einfach so skurril, dass diese beiden Frauen diesen Talk führen mit dem Wissen, was danach passiert. Was die beiden ja zu dem Zeitpunkt eben noch nicht wussten. Aber ja, es ist auch so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen random, weil Franzi danach ja direkt wieder in den Edith Hate auch komplett reingeht. Und ich checke nicht, was es dann soll, dass sie sich da hinsetzt und sagt, du, ich möchte mich übrigens entschuldigen, du wirst ein paar Sachen sehen, was ich über dich gesagt habe. Du, das meine ich jetzt alles nicht mehr so. Und am nächsten Tag macht sie halt gerade weiter. Nee, das checke ich dann halt auch bei Franzi nicht.
Edith hat halt recht, ne, was sie dann im Sprechzimmer sagt. Sie sagt ja, dass Franzi jetzt kurz vorm Ende, wo sie da ja auch gestern auch mal diese dramatische Lebensgeschichte von Edith gehört hat, dass sie halt die ganze Zeit über als wahnsinnig unsympathisch rüberkam, dass sie ja halt gegen diese Edith, die so viel durchmachen hat müssen, dass sie so ausgeteilt hat.
Ja.
Das Problem ist nur, Franzi fühlt halt so. Franzi findet sie wirklich scheiße und deswegen, glaube ich, geht sie auch dann sehr schnell wieder zurück in diese Rolle, weil sie halt wirklich so fühlt und sie wirklich dumm findet.
Genau, die können sich einfach wirklich absolut nicht leiden. Das ist halt das Ding. Und das finde ich halt auch immer noch pikant. Ich glaube, das habe ich halt letzte Folge auch gesagt, dass Erik sich von allen Frauen dann auch noch genau die aussucht. Weil, wie gesagt, er weiß ja, dass seine Frau und sie sich hassen. Und es ist das eine, wenn du dann einen neuen Partner, eine neue Partnerin hast und dann entwickelt sich eine Dissympathie. Da kannst du ja nichts machen, so, ne? Und danach musst du dich dann auch nicht unbedingt richten. Also wenn du eine neue Person kennenlernst und dann kommt die irgendwie in diese Patchwork-Familie mit rein, dann können sie alle nicht leiden. Na gut, kannst du irgendwie nicht kontrollieren. Aber sich von vornherein jemanden auszusuchen, wo schon im Vorhinein so eine schlechte Stimmung zwischen den beiden ist, das kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Muss ich ehrlich sagen, wirklich. Also das check ich nicht, wie man sich selber so einen Stress ins Haus holen kann. Aber okay. He, du, him, king. Anyways.
Ja, ich meine, es ist sorry ja so, dass sie Anglizismen. Aber das ist ja so, dass sie sich mit Absicht die ganze Zeit gegenseitig verletzen, Erik und Edith. Ne? Edith mit dem Knutschfleck.
Denkst du, dass er das mit Absicht gemacht hat?
Also es könnte halt ein Gedanke dabei gewesen sein, ne? Weil wir wissen ja, wie gesagt, das mit dem Knutschfleck, dann ist er jetzt auch massiv gleich noch sauer auf Edith wegen dieser ganzen Plaudereien.
Ja. Mhm.
Und dann, das kann schon ein Ding sein, von wegen, diese Frau checkt es einfach nicht, jetzt muss ich ihr auch mal so einen Denkzettel verpassen.
Hat sich ja Edith auch gewünscht, ne? Dass er endlich mal...
Dass er seine Eier wiederfindet.
Ganz genau. Aber dazu gleich mehr. Da
ja, das Minigame mit den
1.111,11 Euro
erst. Es geht darum, dass alle so eine Kerze in die Hand gedrückt bekommen und die Kerze, die am längsten brennt, die gewinnt dieses Geld und einen Vorteil fürs Finale. Gina hat keinen Bock. Gina sagt, nee, macht ihr mal, ich puste meine Kerze direkt aus.
Mhm.
Und dann
geht's. Und sie erhofft sich eigentlich ein Dankeschön von allen und auch das bleibt wieder aus.
Ja, na gut, Wahnsinn.
Sind nur noch Edith, Delara, Franzi übrig.
Ja, dann geht's in den offenen Feldkampf quasi und Edith geht direkt auf Franzi los, pustet ihre Kerze aus, dann geht sie auf Delara, aber ihre eigene Kerze geht dabei aus und die Lara ist die Siegerin.
Ja.
Und Edith hat gesagt, nee, das gilt nicht, das zählt jetzt aber nicht.
Ja.
Also da fühlt sie sich jetzt ungerecht behandelt, weil Franzi hat ja eingegriffen. Weil Franzi und die Lara waren ja ganz klar ein Team und deswegen zählt es nicht.
Total. Also da an der Stelle ist Edith auch einfach eine Salty-Verliererin, weil sie einfach da dann auch nicht gönnen kann oder wie auch immer man es sehen will, dass sie nicht dann eingestehen kann, okay, ich habe da jetzt verloren.
Ey, die ist ja wirklich wie so ein 13-Jährige, ne, die dann so sitzt mit Gina und dann so meint, jetzt hat die Lara hier wieder mit den allerfairsten Mitteln gewonnen, okay, ja klar, okay, toll. So, das ist so der Modus, in dem sie dann die ganze Zeit immer so dieses bockige Mädchen gibt. Und das finde ich toll.
100%. Ja. Aber ich finde, wie gesagt, da nehmen sich alle zumindest nicht viel.
Da sind alle mit Sachen,
am Start.
Also wenn man dann auch drüber nachdenkt, wie am Ende die Siegeszeremonie aussieht und wie sich die beiden dann 100%. Verhalten. Franzi und die Lara, denkt man sich auch wirklich, habt 100%. Ihr keine größeren Probleme?
Wirklich.
Naja.
Also es ist wirklich dann so eine persönliche Sache geworden. Da kann mir dann auch niemand mehr was erzählen von wegen, das ist hier nur ein Spiel, nimm das alles nicht persönlich. Das ist persönlich für die. Das können die mir nicht erzählen. Ich muss sagen,
dass zumindest bei Dilara und Edith das immer so ist in den Formaten, dass sie immer diese extreme Schadenfreude auch irgendwie haben. Mhm. Und so, also das zieht sich bei denen schon durch. Das ist, gehört zu deren Personalities.
Mhm.
Naja, danach kommt die große Überraschung. Alle Ex-BewohnerInnen kehren zurück.
In die Villa. Ja. Potenzial für Zündstoff, sage ich jetzt mal. Weil, also, und okay, ich habe. Ach, wo fange ich denn hier an? Es kommen halt wirklich alle, sogar Silvia, die halt da irgendwie verarztet wurde. Dachte ich, okay, die schafft es vielleicht nicht, wie auch immer. Und Anushka kommt auch mit in die Villa rein. Und dazu möchte ich etwas sagen. Also es kommen wirklich alle, wie gesagt, es kommen auch alle anderen. Die beiden habe ich jetzt nur kurz erwähnt. Anushka kommt wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wir haben ja kurz auch drüber gesprochen. Anushka ist ja, es wurde ja angedeutet, sie sei rausgeflogen wegen diesen homophoben Aussagen. Wir erinnern uns, da war irgendein schwarzer Screen und dann stand da sowas wie, Homophobie hat hier keinen Platz.
Nee, das stand
paar da nicht. Tage
es gab keine Schwarzblende.
War da keine?
Nee, da war es keine Schwarzblende. Das hat der Sprecher hat gesagt, dass sie sich quasi selbst rausgenommen hat und angedeutet, sonst wäre es ja passiert, sozusagen, sonst hätten wir sie rausgeschmissen. Echt? Aber es gab keine Schwarzbinde.
Ja, ich erinnere mich leider nicht mehr. Okay, ich dachte, da wäre sowas in der Art gewesen und in der Bauchbinde und so stand auf jeden Fall auch was und okay, anscheinend hat der Sprecher irgendwas gesagt. Aber der hat das schon doch so gesagt, oder? Dass Homophobie keinen Platz hat, oder nicht?
Ja, ja.
Ich dachte, es gäbe auch irgendeine Art von Screen. Aber egal, ist auch nicht so wichtig. Was ich nur ganz kurz jetzt fragen möchte, Homophobie hat jetzt aber ein paar Tage später dann doch wieder Platz, ne? Jetzt ist dann doch wieder in Ordnung. Und deshalb kann ich das auch nicht ernst nehmen, diese Aussagen, weil, wenn man das einfach mal so ganz kurz durchdenkt, also auf den ersten Blick kann man sich vielleicht auch denken, ja gut, warum soll sie da jetzt ausgeschlossen werden oder wie auch immer. Und es geht mir jetzt auch gar nicht darum zu bewerten, ob jetzt genau in diesem einen Fall mit Anushka das in Ordnung war, dass sie dann da wieder rein ist und wie schwerwiegend das ist oder nicht. Sondern ganz allgemein hatte ich da ja auch so ein bisschen Kritik dran geäußert, wie sowas gehandhabt wird und dass ich das total unbefriedigend finde und dass es auf mich auch manchmal so ein bisschen wirkt, wie dass sich die Produktion so ein bisschen dann die Hände reinwäscht, dass es im Prinzip auch so ein bisschen eine Formalie ist. Man weiß, dass das quasi en vogue ist oder wie auch immer man es sagen will, ausdrücken möchte, dass so mit solchen Vorfällen umgegangen wird. Man weiß, dass es ansonsten zum Beispiel einen Shitstorm geben wird. Und deshalb geht man auf eine bestimmte Art und Weise damit um. Aber es hat nichts wirklich damit zu tun, dass zum Beispiel auf eine produktive Art und Weise oder eine ehrlich-moralische Art und Weise mit diesen Dingen umgegangen wird. Und ich finde, dass Anushka jetzt in dieser Villa zurück ist, ist für mich der beste Beweis. Weil wenn man das ernst meint mit sowas hat Konsequenzen und sowas hat keinen Platz, wieso gibt man ihr dann ein paar Tage später eine Plattform? Und ich, wie gesagt, ich möchte das überhaupt gar nicht bewerten, ob Anushka das jetzt verdient hat oder nicht, sondern ich meine ganz generell, es geht ja auch um andere Leute, die sowas schon gemacht haben. Also Leute sind in Formaten und meinetwegen fliegen sie dann an der Stelle auch raus, weil sie sich daneben benehmen und dann die gleiche Produktionsfirma bucht sie halt wieder, gerade paar Wochen später oder so. Und das meine ich mit, deshalb kann ich das auch so null ernst nehmen, weil es ist einfach so leer. Es ist einfach so eine leere Floskel. Und ist es einfach nur eine Formalie, um sich den Arsch zu retten, in meinen Augen. Punkt. Was ich
sehe. ja, ich hatte dieselben Gefühle. Ich habe das auch überhaupt nicht verstanden. Also ich glaube auch, dass das, also wenn ich mir das vorstelle, wie das hinter den Kulissen abgelaufen sein muss, also ganz, ganz klar, ich will, dass es in diesen Verträgen eine Klausel gibt, wenn du rausgeschmissen wirst wegen irgendwelchen Dingen, dann fliegst du auch raus, dann zahlen wir dir nicht mehr die paar Tage Hotel, sondern da fliegst du raus und du fliegst zurück nach Deutschland, One-Way-Ticket und Feierabend für dich. So, und nicht jetzt, wie es wirkt, also auch das ist eine Mutmaßung, ob jetzt das Hotel in der Zeit noch gezahlt wurde und so weiter, aber für mich wirkt das so, als sei sie eine ganz normale Kandidatin und würde jetzt quasi seit ihrem Auszug, wie das ja jetzt irgendwie behandelt wird, kein Rauswurf, sondern ein Auszug, würde sie da einfach hier bequem Urlaub machen und nimmt jetzt wieder teil. Und das bestätigt mich genau in dem, was ich gesagt habe in der Folge, nämlich, dass man gesagt hat, ja, das geht über unsere Grenzen und deswegen fliegt sie auch raus, beziehungsweise wir animieren sie dazu, Taten folgen zu lassen auf ihre Worte, dass sie jetzt ausziehen will. Und wir sagen das mit, wie du schon sagst, Formalia, das hat bei uns keinen Platz, aber wir würden das schon gerne zeigen, was da passiert ist, also wie sie sich angeschrien haben und was sie dann so auch gesagt haben und so. Wir würden das schon gerne auch thematisieren, weil das ist jetzt schon eine interessante Streitsituation und das würden wir ungern komplett rausschneiden und ihr da und in dem Form keine Plattform geben. Und jetzt ist es so, dass der Worst Case eintritt, dass sie nochmal sich in die Haare bekommen und sich nochmal anschreien und das schon wieder ziemlich, ziemlich delikat ist, was sie quasi sagen. Und jetzt kann man wieder sagen, ihr Schweine, habt sie genau dafür, damit das passiert, genau der Plan geht auf. Ihr habt jetzt genau das erreicht und für so eine billige, kurze Sequenz von 30 Sekunden, wie sich die beiden anschreien, das war es euch wert, jetzt wieder die ihr selber als quasi Besoffene bezeichnet habt, die quasi diesen homophoben Ausraster gehabt hat, die habt ihr jetzt wieder mit reingenommen, genauso wie ihn, den ihr ja auch schon stark kritisiert habt. Es wäre einfach fair gewesen, wenn man zumindest Anushka wirklich einfach gar nicht mehr da reinnimmt. Also ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen und verstehe auch nicht, warum das jetzt unbedingt nötig war. Es war ja noch nicht mal, weil dann kann man sich irgendwie denken, ja, vielleicht gibt es ja einen Sinn, weil es müssen dann alle an irgendeiner Abstimmung teilnehmen oder sowas. Das passiert ja alles nicht. Sie sind einfach nur da, um nochmal irgendwie Stress zu machen.
Genau, und deshalb werden ja die insgesamt da alle nochmal reingeschickt. Und es ist halt besonders offensichtlich, oder es wirkt halt besonders skurril durch diese beiden, Martin und Anushka, die halt diese Situation hatten. Aber genau das ist ja der Sinn. Von Anfang an bei diesen ganzen Streits, bei diesem ganzen Format, bei dieser, das ist ja was Grundlegendes auch, was da die ganze Zeit herbeigeführt wird. Und ich glaube, das ist ein Kommentar, den wir bekommen hatten. Und du hast es eigentlich eben auch gerade gesagt. Also, dass erst Dinge so krass provoziert werden und dann im Nachhinein ist es immer so ein, das schockiert uns jetzt, aber nee, also dafür ist hier wirklich kein Platz. Es ist eigentlich so, warum ziehen wir uns das eigentlich rein? Warum unterstützen wir das eigentlich alle Leute? Wir, indem wir das hier auch noch kommentieren.
Den Move machen wir jetzt nicht.
Na gut.
Man kann schon verlangen, dass es da eine Differenzierung gibt von den Formaten. Man kann schon verlangen, dass, wenn ihr einerseits Sachen sagt, dass ihr auch dementsprechend halt Sachen macht. So, das kann man schon verlangen, finde ich.
Wie meinst du?
Naja, wenn man sagt, also das hat ja keinen Platz, dann hat es ja auch keinen Platz. So, das kann ich schon verlangen und muss nicht damit rechnen als Zuschauer, der denkt, ja, da habt ihr ja das zumindest mal richtig ihr habt das Herz sozusagen am richtigen Fleck. Wenn ihr das erkennt, ihr habt vielleicht ein bisschen falsch gehandelt, der Fehler passiert euch bestimmt nicht nochmal. So, und dann, 3 Folgen später, das passiert exakt nochmal, sozusagen. Man nimmt die Person, die man mit guten Gründen rausgeschmissen hat, jetzt nochmal mit rein. Das versteht man einfach wirklich nicht.
Genau, nee, aber ich meine nur, es geht ja irgendwie auf eine Art auch noch auf, indem wir das schauen. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Weißt du, und wir sitzen jetzt hier.
Ja,
und nutzen also, unsere Plattform, wir fallen auch noch voll sagen, drauf rein.
Nein, ja, wir gut, sagen doch immerhin. Gerade, was wir davon denken.
Ja, du hast recht.
Okay. Wir fallen überhaupt nicht drauf rein.
Ja.
Ja. Also, die kommen zurück.
Die kommen zurück und streiten sich alle.
Ja, das ist ein Thema. Erik und Kevin sprechen sich aus. Ich wollte dir nur sagen, dass du ein Feigling bist. Und Kevin entschuldigt sich wirklich in aller Form und sagt, ich bin von
Das
Dilara und
stimmt.
Maurice
Das
wirklich
ist
enttäuscht. Ich habe
wahr.
mich da mal manipulieren lassen. Was doch auch eine absolute Scheiße ist. Also,
Denkst du?
ja, was heißt denn manipulieren lassen?
Ach
Also,
so, Entschuldigung.
Kevin wollte eigentlich in der stärkeren Gruppe sein. Das ist doch einfach das Ding. Er wollte halt einfach auch ins Finale kommen. Und jetzt haben sich die beiden für eine andere Taktik entschieden, wie er sich auch mal für Taktiken entschieden hat. Zum Beispiel, also mit Erik da seinen dummen Handschlag hatte. So, und
Ja.
jetzt hat sie ihn halt getroffen. Und jetzt sagt er, ich bin da auf die reingefallen. Das wäre ja einfach nur so ein Spielball.
Ja gut,
So,
das
das ist doch
stimmt,
auch
dass
wieder
er nicht
Quatsch.
ganz Verantwortung übernimmt, aber ich glaube es ihm schon, dass er, also allein deshalb, weil er ja auch so komplett tiefenentspannt war, als es um diese Nominierung ging, oder Rauswahl, dass er, glaube ich, wirklich denen auch vertraut hat und halt dachte, ich habe hier meine Buddies so und ich muss jetzt erstmal nichts befürchten.
Ja,
Und ich
genau,
glaube
aber
schon, also, weißt du?
ja, voll, aber dass er wirklich von sich die Schuld abweist und nicht sagt, ja, das habe ich halt falsch eingeschätzt, sondern sagt, ich wurde von Dilara und Maurice manipuliert und ich hätte und überhaupt noch nicht mal nur an meinem Rauswurf, sondern auch an der Tatsache, dass ich dich rausgeschmissen habe, Erik, daran sind die auch schuld. Also ich habe überhaupt gar keine Schuld an nichts. Das ist ja das, was er sagt. Und das ist halt auch sehr schwach, finde ich. Aber also Erik ist ja nicht, oder auch die Lara und Maurice sind ja nicht die einzigen, die ihn nerven, sondern am meisten nervt ihn, dass sich Franzi durchschlängelt wie ein Aal.
Wie ein
Ne? Das ist
Aal.
ja
Ja.
der aalige Aal. Franzi, du bist für mich der letzte Dreck.
Und was ich nicht checke, also genau, er spricht sie dann ja direkt an. Sie kriegt echt ihr Fett weg von ihm. Also, dass er sie da schon ziemlich runter macht, muss man schon so sagen. Und
Aber Franzi hat auch eine sehr gute Verteidigung. Weil Franzi
genau,
sagt
und
einfach
das meine
nur,
ich. Und Gina?
aber was ist mit Gina? Ja, stimmt, aber was ist mit Gina? Gina ist auch ein
Ja,
letzter Dreck, oder?
was hat Franzi denn immer mit Gina, Alter? Immer wenn es irgendwo Streit gibt in diesem Haus, schreit Franzi, und Gina, Gina hat es absolut nicht verdient, hier zu sein. Also so, darauf kommt Franzi irgendwie dann halt auch nicht klar, ne? Und ich glaube, und das ist halt auch diese Doppelmoral, ich finde, langsam wird es auch ein bisschen verworren. Ich blicke bei meinen ganzen Kommentaren nicht mehr durch, bei meinen ganzen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Es wiederholt sich auch vieles und es ist alles irgendwie so ein bisschen, oh mein Gott, man könnte so viele Dinge zu den ganzen verschiedenen Dingen sagen, aber dass Franzi zum Beispiel unter anderem, also was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass Franzi bis zum Schluss auch nicht so richtig dazu stehen kann, dass sie diese ganzen Moves gemacht hat, sondern die ist halt auch so eine, die sich immer verteidigt, indem sie dann einfach schlecht über andere zum Beispiel redet. Also zum Beispiel, also versucht einfach so die abzulenken. Jemand spricht sie drauf an, ey Franzi, sag mal, hast du uns hier eigentlich alle hinters Licht geführt? Sie sagt, ja, aber was ist mit Gina? Statt dass sie halt da einfach mal ganz kurz bleiben kann. Und ich würde es sogar extrem strong finden. Und das ist auch wieder so ein Survivor-Ding nämlich. Also was die nämlich machen. Am Ende ist auch diese Situation so ein bisschen ähnliche Situation ist dann auch hier. Alle werden in den Garten gesetzt auf so kleine Stühlchen und dann müssen sie entscheiden, okay, wer hat es denn verdient zu gewinnen? Und so wird in Survivor ja auch entschieden. Also am Ende wählen diejenigen, die rausgekickt wurden und die ganze Zeit hinters Licht geführt wurden und verarscht wurden, stimmen dann ab über die Person, die am Ende Survivor gewinnen soll. So. Und einer der schlauesten Moves, den man dabei, glaube ich, machen kann, ist halt wirklich auch gerade zu stehen und zu sagen, ja, Mann, Leute, das war alles von Anfang an meine Taktik, denn ich wollte gewinnen. Das ist einfach das Ding. Ich musste das tun, damit ich gewinne. Ist nichts Persönliches, so, und ich kann dazu auch stehen und das sagen und es tut mir auch leid, so menschlich gesehen, aber ich muss es halt tun, weil ich bin halt einfach gut in dem Spiel und deshalb verdiene ich es übrigens auch zu gewinnen, weil das ist Teil dieses Spiels. Und das könnte Franzi ja auch machen und sagen, ja, stimmt, habe ich gemacht. Also, es ist, du feierst sie ja auch dafür, zum Beispiel für diese Taktik und ich finde, kann man ja auch. Also es ist das Spiel und es wird halt gespielt und sie spielt es ja irgendwie auch gut. Und irgendwie schade, weil sie das halt nie auflöst, sondern dann, weiß ich nicht, halt immer noch weiter sich durchschlängelt. In der Hinsicht hat Kevin dann vielleicht sogar ein bisschen recht, ehrlich gesagt, wenn ich gerade so drüber
Ja.
nachdenke. Wie ein kleiner Aal, der sich durchschlängelt und dabei immer noch hämisch lacht, muss ich auch mal ganz kurz sagen. Sie wirkt auch immer sehr, sehr hämisch dabei, aber okay.
Ja, also ich stimme dir völlig zu. Es ist genauso. Ich habe das auch schon öfter hier mal aber gesagt. Es ist wirklich die Eigenart von deutschen oder von deutschen Formaten, zumindest vom Großteil, dass das Taktieren und gute Strategien absolut vom Publikum überhaupt nicht gewertschätzt werden und auch von den Casts nicht gewertschätzt werden, sondern dass hier dieses Ding, du bist fake, du bist durchtrieben, du bist falsch, du bist link und so, das sind so Vorwürfe. In der Form gibt es die in vor allem amerikanischen Vorwürfe, in amerikanischen Formaten nicht in der Schlagzahl, zumindest wie sie in Deutschen gibt. In Amerika hast du viele öfter das Gefühl, du wirst auch mal gewertschätzt, selbst in Formaten, die gar nicht so durchtrieben sind wie jetzt Survivor zum Beispiel. Und das ist tatsächlich einfach ein Ding, was man echt in deutschen Formaten auch häufig beobachten kann. Weil es ist, ne, wenn du so eine Gina wird es in 100 Jahren nicht wertschätzen, dass du so bist. Das wird so. Und bei Kevin, ich finde, dass es Maurice zumindest richtig macht hier, weil Maurice sagt ja, ey, ich kenne Franz, also das ist auch, kann man auch ein bisschen hinterfragen, wie er das Ganze begründet, aber am Ende hat er dann irgendwann ihn so weit, dass Maurice also zu Kevin einfach sagt, ja ey, komm, was soll ich denn machen? Ich will doch auch gewinnen. So. Und hat ja dann auch so ein bisschen gelacht, ne, über die Situation. Und das ist eigentlich der genau richtige Umgang, finde ich, damit. Dieses, ey, ja, was dachtest du denn jetzt, dass ich rausgehe oder dass ich irgendwie gegen dich dann am Ende antrete? Du bist irgendwie 2-Meter-Schrank. Was denkst du denn jetzt? Also klar will ich dich rausschmeißen, so nach dem Motto. Man muss doch nicht alles immer so ernst nehmen. Und das haben wir auch schon diskutiert bei Kevin, diese Privatinsolvenz und so. Und das, da kann der dann gewisse Dinge, glaube ich, einfach nicht mehr so locker sehen. Und das ist halt so ein Problem, glaube ich.
Total. Und gleichzeitig scheint es aber auch so total auf der persönlichen Ebene absolut angekommen zu sein. Es ist anscheinend auch wirklich kein Spiel mehr, sondern alle sind persönlich invested darin, dass eine Person, also auf der Seite von wer auch immer wo steht, also zum Beispiel Edith und Gina oder Delara und Franzi, also die sind total invested jeweils darin, dass nicht die andere Seite gewinnt. Und es ist so ein richtig persönlicher Triumph über die anderen. Also, ja. Das ist ein bisschen skurril.
Also ich finde es gar nicht so persönlich, weil es wird ja gesagt, erst lutschst du bei Erik am Schwanz und dann machst du auf einmal einen Rückzieher. Kein Mensch verliert absichtlich Spiele mit Ehre und Stolz. So, das ist doch gar nicht, finde ich gar nicht so schlimm. Naja.
Ja, da haben sie wohl noch nicht mitbekommen, dass die Lara davor einige Spiele gethrowt hat. Aber na gut.
Ja, überhaupt hat es Kevin überhaupt nie gecheckt, wenn irgendwas gethrowt wurde, weil halt sein Ehre- und Stolz-Ding so tief hing anscheinend, dass er da überhaupt die Augen verschlossen wurden, da überhaupt mal durchzublicken. Naja.
Ja, das stimmt.
So, Franzi, Erik und Edith.
Ja, Erik kriegt fast einen Flipper und fängt an zu malmen und richtig zu kauen vor Wut, als Franzi droppt, dass Edith sich ihr irgendwie anvertraut habe mit ihrer Lebensgeschichte. Und das löst die große Ehekrise in der nicht mehr vorhandenen Ehe der Stehfests aus in dieser Folge. Und ich fand übrigens, also das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, diese ganze Situation so ein bisschen daneben. Natürlich. Aus folgendem Grund.
Von allen.
Ich würde sagen, von mehreren Personen. Franzi und Erik wollen sich so ein bisschen verziehen und tuscheln über Edith. Und ich weiß ehrlich gesagt tuscheln? Gar nicht.
Erik will ja nur wissen, was Edith ihr gesagt hat, Franzi.
Ja, Franzi tuschelt ja dann in dem Moment. Weil, also aber ich frage mich fragt eh,
sie
was.
Ja. Ich meine, er will wissen, ja, was hat meine Frau über mich gesagt?
Das ja, ist aber ja was labert Franzi ihn überhaupt von der Seite an und sagt irgendwie so: Ja, übrigens, nur dass du es weißt, also Edith hat ja irgendwie erzählt, du wärst so voll der Doofe. Und so teasert sie das ja irgendwie an. Ja, also du hast irgendwie, du bist an allem schuld und du hast alle Probleme gemacht. Und dann im Endeffekt ist es ja so, als sie, also dann verziehen sie sich halt und sie will irgendwie im Vertrauen oder er will auch halt sie ausquetschen und sagen: Hä, was hat die denn über mich erzählt? So, und dann Edith checkt es ja komplett territorial, mischt sie sich ein und will direkt die beiden ins Fein, was ich aber auch checke. Also, wie gesagt, ist schon wieder eine komplizierte Situation. Lass es mich kurz auseinanderdröseln, weil ich denke mir so, es ist der Tag vorm Finale. Erik soll froh sein, dass Edith überhaupt noch drin ist. Und dann lässt er sich so dann da irgendwie, also ich checke schon, dass man das dann irgendwie dumm findet, wenn man hört, Edith hat schlecht über ihn geredet oder was auch immer. Aber Franzi ist auch die absolute Konkurrentin von Edith. So. Es ist ein Tag vorm Finale. Ist es wirklich der richtige Zeitpunkt, um jetzt mit der absolut größten Erzfeindin da im Haus erstmal zur Seite zu gehen und da mir irgendwelche Infos irgendwie rauszuquetschen, wo du ja nicht mal weißt, ob sie dir die Wahrheit sagt oder nicht, weil sie ja offensichtlich auch ein großes Interesse daran hat, Feuer zu legen. Und genau das ist ja auch das Ding von Franzi in dem Moment. Sie sagt das ja nicht, weil, also sie sagt das ja nur, um Streit irgendwie anzuzetteln, auf eine Art, zwischen den beiden. Und Edith geht dann da dazwischen und will das halt, glaube ich, einfach auch verhindern, dass das zustande kommt, was sie nicht schafft. Erik möchte zu dem Zeitpunkt dann eben schon hören, was Franzi zu sagen hat. Und Edith besteht dann drauf, dass sie aber dabei sitzt. Und die Sachen, die Franzi dann ja sagt, fand ich ehrlich gesagt nicht so schlimm. Also ist mit Sicherheit auch nicht geil zu hören. Fände ich jetzt auch nicht geil zu hören, dass jemand, das, dem ich nahestehe, über mich sagt. Sowas wie, das hat mich schon belastet, dass du eine Krankheit hast oder das und das, bla 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 bla. Aber es ist jetzt auch nicht, dass man so die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh mein Gott, wie konntest du das nur sagen?
Naja. Ja,
ich glaube, Erik trifft es, glaube ich, vor allem, dass er so das Gefühl hat, es ist halt nicht die ganze Wahrheit. Für ihn war es teilweise auch schwer und dass das halt nicht so ganz rüberkommt, wenn Edith nur so davon spricht, also so einseitig. Aber mein größter Punkt am Ende des Tages ist halt immer noch, es ist ein Tag vorm Finale. Brudi, guck dir die Folgen doch an und dann besprichst mit deiner Frau. Aber musst du das jetzt wirklich da mit Franzi so ausdiskutieren? Und in der Hinsicht, ich checke auch, oder dir diese Infos von Franzi holen, wo du ja überhaupt gar nicht weißt, ob sie dir auch die Wahrheit sagt und was überhaupt ihre Motive sind, nachdem sie da irgendwie gerade als Schlange und was auch immer und falsch und so von mehreren Personen exposed wurde. Und also kannst du dich nicht einen Tag zusammenreißen, so auf die Art. Keine Ahnung. Jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Irgendwas anderes wollte ich noch sagen. Sag du erstmal.
Also erstens Frage an dich, was geht eigentlich in deinem dummen Schädel vor, dass du jetzt hier so, also, und zweitens, ich fand das gerade total uninteressant, auch was du gesagt hast, weil alles stand schon in der Zeitung, also alles wirklich stand ja eh schon, das hast du eh schon gesagt alles. Es ist doch alles uninteressant.
Was aber ja auch ein valider Punkt ist. Also Edith will damit ja nur sagen, sie hat keine Geheimnisse verraten. Sie hat einfach über die Dinge gesprochen, über die eh in der Öffentlichkeit gesprochen werden. Und ich finde das schon dann, oder nicht, valide.
Ich weiß
also
nicht.
Also so, die haben halt auch eine krasse Story. Da sind halt auch 100.000 Sachen passiert.
Ja, aber
er hat sie betrogen, als sie schwanger war.
Sogar Edith sagt doch im Sprechzimmer, dass sie vielleicht mal, dass sie da zu viel gesagt hat. Also,
echt?
Ja, naja, sie sagt doch, es kann ja schon sein, dass sie ein bisschen zu viel rede.
Ich bin Edith Ultra.
Ja, ich merke das schon.
Ich verteidige meine Queen.
Aber ich muss dir auch recht geben.
Ich bin mir auch dessen bewusst.
Also ich muss dir auch recht geben dahingehend, dass ich überhaupt nicht mehr verstehe, wie die beiden jetzt vor allem zu dem Thema Vorbildfunktion für ihre Kinder stehen. Weil irgendwie ist es ja von Anfang an ein Thema, dass sie immer sagen, nee, ich will hier nicht neben der schlafen, weil das ist ja dann für die Kinder blöd, wenn die das sehen und so. Und wir müssen hier auch an die Kinder denken und so. Und dann kommt hier Edith, die einfach mal alles erzählt, was sie überhaupt nicht ihren Kindern anscheinend ins Gesicht sagen will. Und Erik, der dann sagt, ja, jetzt, also sie hat was vor Kameras gesagt, jetzt sage ich auch was vor Kameras, jetzt packe ich auch mal aus über dich, Edith. So.
Ja,
und also
das ist so
dieser Trennungsstreit, der hier vor den Augen offensichtlich der Kinder ausgetragen wird, ist schon ein bisschen, also ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich verstehe nicht, was genau deren, also schauen die jetzt die Sendung oder schauen sie sie nicht? Wollen sie jetzt ein Vorbild sein? Was genau ist jetzt hier das Thema? Und das fand ich einfach nur komisch. Und ich finde, Franzi verhält sich, finde ich, nachvollziehbar. Also erstens aus taktischer Hinsicht, weil sie halt Edith verunsichern will. Und zweitens, ich finde das jetzt auch legitim. Also Edith hat einfach mal schon sehr intime Details über ihren Ex-Partner, nicht mehr Partner, sondern Ex-Partner ausgeplaudert. Also was heißt ausgeplaudert? Aber so, selbst wenn er das erzählt hat schon oder so, ist es immer noch seine Geschichte. Ich weiß auch nicht. Und da muss ich nicht unnötig ins Detail gehen zu seiner Seite. Du kannst die Geschichte auch aus deiner Perspektive erzählen und sie ist immer noch sehr tragisch. So, und da finde ich es nicht komisch, dass Franzi dann sagt, ja, ich erzähle dir, was sie gesagt hat nach dem Motto.
Doch, also das finde ich trotzdem komisch, weil es geht Franzi einfach verdammt nochmal nichts an.
Ja, aber warum erzählt es Edith dann, wenn es niemandem was angeht?
Ja,
warum erzählt
sie es dann? Das stimmt auch. Nee, ich meine, es geht Franzi nichts an, da irgendwie die Ehe zwischen den beiden klären zu wollen. Und das macht sie ja von Anfang an, dass sie da dann irgendwie die ganze Zeit Partei für Erik ergreift und so sagt, oh Edith, lass den mal in Ruhe und sag dem das und das nicht. Wo ich mir denke, es ist einfach nicht dein Place. Also wirklich, so, check ich nicht. Kevin mischt sich da doch auch nicht ein. Was hängt Franzi die ganze Zeit in der Ehe von den beiden? So, denke ich mir. Finde ich vor allem komisch in der Hinsicht, dass sie jetzt Erik datet, aber whatever. Was ich aber sagen muss, ganz kurz, ich muss ganz kurz das auch mal anerkennen und was mir auffällt. Also ich glaube schon, dass ich Edith schon so ein bisschen die ganze Zeit versuche zu verteidigen. Ich glaube, man kann ihr sehr viele Vorwürfe auch machen und sie hat sich an sehr vielen Stellen auch einfach wirklich daneben verhalten oder cringe oder wie auch immer man es nennen will. Ich glaube, im Endeffekt ist es schon aber auch so, wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, es ist einfach eine absolut messy Situation. In so einer frischen Trennung, nach so einer langen, intensiven Beziehung und mit all dem, was die beiden auch erlebt haben, was ja eben auch sehr krass zu sein scheint, sich so der Öffentlichkeit hinzugeben oder in so einer verletzlichen Situation sich so in die Öffentlichkeit zu begeben, das ist ja auch nur ein Rezept für Chaos. Und es ist einfach absolut Oberlost, dass sie da auf dem letzten Meter, dass es dann nochmal so messy wird, weil ich hatte das Gefühl, das war schon der messyste Moment von allen. Also natürlich, es gab dann diesen kleinen Knutschfleck und wie auch immer, keine Ahnung, aber ich hatte das Gefühl, da haben sie immer wieder zusammengefunden, auf eine Art. Und ich hatte das Gefühl, und das ist nämlich der Punkt, den ich eben noch machen wollte, wie dann Erik da sitzt auf dieser Bank und Gina reibt ihm so die Brust und sagt, Schatzi, willst du was trinken? Und auf der anderen Seite sitzt Franzi, die dann auch irgendwie so ihr Eriks Power Ranger ist oder keine Ahnung, privat, whatever, weiß ich jetzt auch nicht, Verteidiger. Und also ich verstehe schon auch, warum zum Beispiel Edith dann so eifersüchtig ist oder so. Weil, warum hängen da so viele Leute mit in dieser Beziehung drin? Ich check das einfach nicht. Und warum sind es so zwei Frauen auch noch? Wo, also ich weiß es nicht.
Ist alles die eine falsch. Ist die Seelverwandte.
Ja, und die andere ist die Freundin, die neue.
Ja.
Und das ist doch also natürlich Rezept für absolut viel Eifersucht und keine Ahnung, Desaster einfach nur, aber egal.
Ja.
Und irgendwie lässt er das halt auch immer wieder zu. Er lässt es halt wirklich auch zu, dass sie da so zwischen die beiden kommen, wobei man natürlich auch sagen muss, Edith gibt natürlich auch ein bisschen Grund, dass überhaupt Leute zwischen sie kommen, muss man auch fairerweise sagen. Es ist messy. Keine Ahnung, ich blick selber nicht mehr durch. Ich hoffe, den Kindern geht's gut. Hauptsache Alessio geht's gut und eben auch den beiden Kindern. Und Aaron, die beiden oder? Kriegen heißt das ja, irgendwie hin.
Der Junge heißt Aaron.
Und Aria. Aria heißt auf jeden Fall die Tochter. Ja.
Ja. Und auch historisch gar kein verwerflicher Name. Aber nee, gut, das ist...
Gar nicht.
Gut, müssen die selber wissen, ne? Gut, dann habe ich aufgeschrieben, Plädoyers müssen sie halten, komplett geskippt. Nichts aufgeschrieben, komplett geskippt.
Was?
Hatte ich keine Zeit zu. Die Plädoyers, die sie halten müssen, diese Reden.
Ja, die sind, aber das Format checkt selbst, dass die total irrelevant sind. Weil da werden immer so anderthalb Sätze eingeschnitten und dann irgendwie die Reaktion und das Gehen und das Augenrollen von anderen.
Es ist eine reine Sendezeitverlängerung einfach. Es ist einfach frech.
Ja, es ist ja auch ein komplettes... Es hat ja absolut keine Auswirkung, was da passiert.
Nee.
Also es geht jetzt nur noch mal drum, wirklich festzustellen, okay, die Fronten sind absolut verhärtet, der kann den nicht leiden, die kann den nicht leiden, bisschen Streit noch mal zu sehen, bisschen Zwietracht, als wäre davon nicht schon genug in diesem Haus. Ich habe wirklich das Gefühl, der Kessel brodelt langsam über. Ich weiß nicht, ob ihr es heute auch am Style dieser Folge merkt, aber ich fühle mich komplett durcheinander. Ich bin so verwirrt. Es ist einfach nur ein absolutes Chaos.
Ja. Ich würde direkt weitermachen mit den Briefen, Briefumschlägen und so weiter.
Die Briefumschläge? Was meinst du jetzt?
Ja, mit dem Geld, wo sie das Geld aufschreiben.
Okay, also wir können ja nur noch das kurz ein Wrap-up machen. Also die werden da gewählt, wer auch immer wen wählt, ganz ehrlich, ist doch auch egal, Besuchszeit ist vorbei, Besuch geht nach Hause. Und nun ist Halbfinale und es wird gepokert. Und jetzt ist ein Stichwort.
Achso, das war jetzt der Einwurf, den du machen wolltest. Sehr gut.
Ja.
Gut. Also es
damit
ist so,
man checkt,
dass,
worum es geht bei dem, was du meinst.
Dass ja, es, Geld geht, aufgeschrieben wird. Es geht darum, dass sie in Briefumschläge einen Zettel packen und da schreiben sie eine Summe drauf. Und diese Summe, die wird dann addiert auf den Jackpot. Die wird in den Jackpot gepackt. Aber die Person, die die geringste Summe aufschreibt, die bekommt die Summe ausgezahlt und geht nach Hause sofort.
Warte mal, hast du das jetzt gesagt, dass es um die Gage geht? Das ist, finde ich, das wichtigste Stichwort.
Ja, genau, das ist das Stichwort, es geht um die Gage.
Also
ja.
Jede Person, und das habe ich versucht zu ergoogeln, ich habe es aber nicht gefunden, jede Person in diesem Haus hat ja eine persönliche, individuelle Gage bekommen, wo die Leute ja auch nicht wissen, wie viel das ist. Und in diesem Pokerspiel geht es jetzt eben darum, man muss einen realen Teil dieser Gage, die man ja eigentlich verdient in diesem Format, das ist so krank und abgefuckt, wenn man drüber nachdenkt, muss man setzen und die Person, die am wenigsten setzt, ist raus. Also man muss sich quasi den Platz im Finale erkaufen und das Geld ist dann wirklich weg. Also es ist dann im Topf und man kann das im Finale gewinnen. Und das bedeutet, das Geld, das man setzt, also zwei der Personen verlieren das ja dann auch. Und das fand ich so krass. Ich hätte an der Stelle, glaube ich, so 100 Euro oder sowas gesetzt. Ich glaube, das wäre es mir nicht wert gewesen. Wirklich. Ich hätte da, glaube ich, nicht viel gesetzt. Was hättest du gemacht?
Also das Spiel ist nicht neu, beziehungsweise es ist eine Abwandlung von einem Kampf der Reality Stars Spiel. Aber es ist, ja, es ist schön, weil es natürlich real ist, ne? Es ist auf einmal geht es um echtes Geld und nicht um irgendein Spielgeld. Und ich hätte halt mir die Situation angeschaut, wo ich gerade, also wie ich gerade so stehe, wie ich drauf bin und ja, wo ich auch vermute, um was es im Finale geht, was kommt da für ein Spiel auf mich zu. Dementsprechend hätte ich halt und natürlich jetzt entscheiden, wie viel Gage habe ich denn? Also wie viel bekomme ich denn? Ist ja da auch ein Thema, weil sie denken, dass Gina am meisten bekommt. Und ne, wenn jetzt alle ihre wenn jetzt alle einfach 100% ihrer Summe aufschreiben, dann ist ja die Person, die geringste Gage bekommt, raus. So. Und deswegen
aber die kann natürlich auch am wenigsten verlieren, muss man sagen.
Die kann am wenigsten verlieren, klar, aber es ist natürlich, Gina kann da 30.000 aufschreiben und eventuell ist das halt 30% ihrer Gage. So.
Ja.
Ne? Währenddessen kann halt Franzi irgendwie 5.000 aufschreiben, das sind 50% ihrer Gage. So, das ist halt.
Ja, was denkst du, wie viel Gage hat so eine Gina-Lisa bekommen?
Ja, anscheinend zahlt Promis oder Palmen recht gut. Das wird schon in der Richtung 70.000 gehen, denke ich jetzt mal. 75.000. Okay.
Dann ist es ja schon, also dann hat sie ja echt krass miese gemacht, weil sie schreibt ja dann 23.000 auf. Man muss ja immer so rechnen, 50% rechne ich immer, geht weg für die Steuer.
Ja.
Das heißt, dann sind noch 35.000 übrig. Dann meinte sie, Management kriegt auch noch was. Sagen wir, die kriegen 5.000. Und dann hat sie 23.000 davon gesetzt. Ich würde mich in den Schlaf weinen, ich schwöre. Aber okay.
Ja, mein Gott, sie wollte ins Finale.
Ja, und das wäre es mir halt nicht wert, weil die Chance ist ja so groß, dass du da verlierst. Also sie ist ja größer, als dass du gewinnst. Du hast ja keinen Plan, was für ein Spiel dich erwartet. Und zwei von drei Leuten müssen ja verlieren. Und deshalb, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Also nicht mit dem Einsatz, dass ich
also
noch mit
weniger
da rausgehe.
Also wenn ich
Gina-Lisa
wäre, hätte ich es auch nicht gemacht. Weil ich einfach wüsste, dass ich absolut beschissen bin in den Spielen. So.
Ja, nee, sie ist doch eine Maschine in ihren Augen.
Ja, total.
Ja.
Was hättest du denn gemacht, wenn da irgendein Ekelspiel gekommen wäre? Dann hätte sie einfach abgebrochen, oder was?
Ja, genau. Ja, ist so. Ja, und am Ende hat Edith am wenigsten gesetzt, mit ziemlichem Abstand.
Ja,
und die Lara 1000. Hat auch ziemlich wenig gesetzt, muss man sagen.
Ja.
Für die geht es ja auch um gar nichts, ganz ehrlich. Die hätte doch ihre komplette Gage da aufschreiben können. Hätte ihr doch egal sein können.
Ja.
Denke ich mir.
Denke ich auch.
Naja, aber wer weiß, vielleicht hat sie auch einfach nicht so viel bekommen. Edith ist also raus. Die Lara, Franzi und Gina-Lisa ziehen ins Finale ein. Und bevor es ins Finale geht, gibt es so einen Moment, wo Gina weint auf dem Bett sitzt mit Edith. Ja. Und es hat mich so an die Sims erinnert. Ihr müsst euch das nochmal anschauen. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Aber wie Gina so die Schultern hochreißt beim Weinen und da so sitzt und so theatralisch weint und dann die Schultern hochreißt und sich dabei bewegt und auch ihre ganze Mimik und so. Ich dachte einfach, das sieht aus, als wenn ein Sims weint. Wie so zwei Sims, die da sitzen, ist, ja, it's giving Sims.
Ja.
Und dann geht's ins Finale.
Genau. Finalspiel am Strand, ne? Dieses Kreuzworträtsel und so andere Aufgaben, die sie da machen müssen. Ja. Es läuft wie erwartet.
Mini-Spiele.
Das läuft wie es erwartet. Die Lara kann nicht buchstabieren. Gina-Lisa ist manchmal ein bisschen hektisch, überfordert und Franzi steht manchmal auch auf dem Schlauch. So, es ist exakt das, was man erwarten konnte.
Ja, genau. Ja, es wirkt auf jeden Fall mega körperlich anstrengend. Also wer schon mal im Sand gerannt ist, weiß es auch. Die müssen da irgendwie von A nach B, teilweise vor allem beim ersten Spiel rennen. Ja. Bei die Lara läuft es ja aber am Anfang verhältnismäßig, so wirkt es, extrem gut. Als ob sie das Ding quasi total locker in der Tasche hat. So scheint der Schnitt am Anfang.
Ja.
Ja, am Ende schafft aber halt, wie gesagt, haben wir am Anfang schon angeteasert, einfach niemand alle Spiele in der Zeit, alle schaffen nur 3 von 4. Und ich dachte dann halt eben, es geht in diese Situation rein von, okay, die Lara hat aber super schnell diese 3 Spiele geschafft im Vergleich zu den anderen, hat sie deshalb jetzt gewonnen. Und ich verstehe schon, dass es vielleicht ein bisschen dünn...
Es kommt viel besser.
Achso, ja genau, es kommt viel besser. Ich verstehe schon, dass das halt auch ein bisschen dünn gewesen wäre, um so ein Finale zu entscheiden. Also ich kann schon auch verstehen, dass sie dann sagen, okay, dann müssen wir vielleicht noch ein anderes Spiel machen. Wobei ich mich halt auch sau ärgern würde, nachdem ich dieses super anstrengende Spiel am Strand da gemacht hätte, 30 Minuten irgendwie mich da abgerannt hätte. Aber es kommt ja zum Glück viel besser, die Würfelkelle ist zurück. Sie wird nochmal ausgepackt, die haben sie nicht umsonst da besorgt. Die haben sich gedacht, diese Würfelkelle, die haben wir angeschafft als Requisite und die wird hier auch sowas von benutzt. Ja, jetzt haben wir mal die Gelegenheit und jetzt packen wir die aus. Da wird alles rausgeholt aus dieser Anschaffung sozusagen. Wir machen das Beste draus. Mit diesen schönen Würfeln, mit den roten Punkten teilweise. Toll, es wird gewürfelt. Hattest du eine klare Favoritin zu diesem Zeitpunkt? Jemanden, von dem du wolltest, dass die Person gewinnt?
Ich wollte, dass Gina nicht gewinnt.
Okay.
Also,
ja.
Ich wollte aber auch nicht, dass die Lara at this point gewinnt. Ich glaube, ich war so ein bisschen für Franzi, glaube ich sogar. Und das ist schon echt viel für mich, weil ich sie auch nicht mochte vor Format.
Aber ich glaube, so wurde es dann auch ein bisschen geschnitten. Es kam dann natürlich auch immer wieder, wurde reingeschnitten, dass Franzi ja Sozialarbeiterin ist und auch nicht so viel verdient und so. Und dann hatte man schon das Gefühl, nachdem dann irgendwie gedroppt wurde, dass Gina-Lisa anscheinend ein Lamborghini fährt. Ja, und auf der anderen Seite halt eben die Lara, Spielerfrau, Multimillionärin Kruse. Und dann fällt es irgendwie sehr leicht für Franzi zu sein auf eine Art.
Ja. Ja, und dann wird gewürfelt und ja, die Entscheidung lautet, verlese von Claude, ne, alle kommen nochmal zurück, dass Anskreten, ach so, verkehrt rum, Franziska, Franzi hat gewonnen, Mensch.
Ja, und du hattest ja vorhin schon den Moment erwähnt, die Lara und Franzi sind so gehässig und labern noch irgendwas von wegen, haha, wir haben deine Gage, Gina-Lisa. Also.
Ja, ich verstehe das auch wirklich nicht. Ich weiß nicht, warum. War das wirklich alles so schlimm, dass man das machen muss? Also so.
Ja,
und total. Vor allem auch von Gina. Also ich denke mir so, war nicht eher Edith, war nicht eher Erik, war nicht eher die Leute, diejenigen, auf die ihr so sauer wart, weil die so die Bedrohung waren. Aber Gina, die ist doch eigentlich nur die am Ende so übergeblieben ist eigentlich. Also weiß ich nicht. Ich fand es auch unnötig und ich weiß nicht, das ist echt wirklich auch schäbiges Verhalten.
100% sehr gehässig, not a good look. Und es wirft natürlich die Frage auf, hat Erik sich Franzi jetzt gekrallt, um die Familienkasse aufzubessern?
Ja.
Das würde mich interessieren.
Die späte Rache hat von Edith, ne, dass das alles so lange geplant war.
Das kommt jetzt raus im Nachhinein. Jetzt, wo sie gewonnen hat, da lassen sie die Bombe platzen.
Ja.
Wer weiß. Ja, und damit geht diese Staffel Promis and Palm zu Ende. Dennis, kannst du es glauben?
Ich bin ein bisschen froh, dass sie vorbei ist. Nee, es war schon anstrengend. Ich merke jetzt auch so die letzten beiden Folgen wieder viel zu lang. Also für das, was passiert ist, finde ich es wirklich wahnsinnig lang. Das Finale war auch wirklich nicht gut. Und ich glaube, es war eine okaye Staffel, wo aus einem sehr auserzählten Cast noch ein bisschen was rausgeholt wurde. So Leute wie Kevin und Franzi, die von Beginn an mit die spannendsten Kandidatinnen waren, weil sie eben noch nicht in 15.000 Shows waren, die waren auch am Ende mit die spannendsten, finde ich. So, weil die halt, da wusste man teilweise noch nicht, wie sie in manchen Momenten entscheiden, weil man sie eben noch nicht so gut kennt. Und ja, da wurden wir mal wieder bestätigt, dass das natürlich auch immer spannend ist, wenn man eben neue Leute oder neue in Anführungsstrichen, aber ein paar so Leute halt ein bisschen kennenlernt in diesen Drucksituationen. Ansonsten, ja. Weiß ich nicht, da waren viel, also waren auch totale Ausfälle dabei, wenn ich jetzt so an Erik denke, an Menderes denke zum Beispiel oder auch diese ganze Martin und Anushka-Sache war sehr unschön. Ich hatte meinen Spaß, das lag aber nicht so sehr an Promise in the Palm, sondern mehr an dir natürlich.
Oh, Janice, das freut mich doch. Ja, also für mich war es ja das erste Mal Promis unter Palmen. Ich fand es schon, ich glaube, ein gutes Format. Ich glaube, ich würde es nächstes Jahr wieder schauen. Also ich glaube, es hat mich abgeholt auf eine Art. Es war auch ein hartes Format an vielen Stellen. Es war jetzt irgendwie ein bisschen unbefriedigend, wie es zu Ende gegangen ist, für mich persönlich. Ja. Das würde ich sagen. Es war schön, jetzt auch hier wieder reinzukommen. Wir hatten ja eine kleine Pause zwischendrin. Und es war einfach schön mit dir, das wieder jetzt hier so zu machen, regelmäßig aufzunehmen. Das hat mich vor allem gefreut. Muss ich auch an der Stelle sagen. Von daher.
Ja. Dann fehlt nur noch eure Meinung. Schreibt sie in den Kommentaren zu dieser Staffel von Promis unter Palmen. Wir sind sehr interessiert, die zu lesen. Auch wo ich diese Woche falsch lag, da bin ich auch sehr gespannt darauf. Und ansonsten melden wir uns bald wieder. Kampf der Reality Stars All Stars Edition steht vor der Tür. Und vieles andere könnt ihr damit rechnen. Und ich kann euch empfehlen, in die Shownotes zu schauen. Da stehen alle Infos. Ansonsten bleibt mir nicht nur für diese Folge, sondern für diese ganze Staffel Danke zu sagen an Denise.
Danke, Dennis. Danke für alles.
Ja, sehr gerne. Und ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal unseren Aal aalen. Der aalige Aal. Tschüss.